Du meinst unser Alter?
Unser, na, ich bin ja noch älter als du. Aber ich glaube, so Mitte, Ende 40 ist, ich verstehe so langsam, wann man vom besten Alter spricht.
Okay, warum?
Es ist wunderschön, ne? Wir sind, weil wir so kurz vorm Verblühen sind, Bernie. Ich weiß nicht, ob man im Zusammenhang mit erwachsenen Männern von Verblühen sprechen sollte, aber es ist so, passiert noch, jetzt noch ein bisschen was. Es kann auch länger sein.
Stehe ich kurz vorm Weinen.
Ja.
Wo ist der Turnaround jetzt?
Der Turnaround ist, dass man das jetzt schätzen sollte.
Okay, und vorher nicht?
Naja, vorher denkt man, man hat ja noch. Es kommt ja dies noch und das noch und jetzt.
Und jetzt Brennerpass.
Popkultur-Podcast. Popkultur. Das ist der Brennerpass. Sie aus der Richtung. Das ist der Brennerpass. Sie aus der Richtung.
Alles nur für Massengeschmack. Wie dumm.
Meine Damen und Herren, hier ist der Brennerpass, ein Podcast über Popkultur, Politik, Fußball hätte ich fast gesagt. Und solchen in Berlin-Mitte, wir betrachten die Woche wie ein Sittengemälde. Mein Name ist Bernhard Daniel Mayer und mir gegenüber sitzt er. Er kann jetzt wieder zur Fußpflege. Er ist der Manifest-Actor, der Lowlander, der Mann, der Barfußschuhe gesellschaftsfähig gemacht hat. Der laut Sekundärliteratur lustigste Mann im Internet, der Komiker von der zerkratzten Gestalt, the Breaker of Down, 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 Downs. Der Mann mit der, you name it, reizlosen Kimme, the Superman of Superfood, der Hauskatzen-Dompteur und Carsharing-Connoisseur, er ist Mobilist und Militarist, er ist der Porn-Free-Pesketarier, der Mann ohne Pflichtspieltore, der Galante, der Extravagante, der unglaublich bekannte Rüdiger Rudolphus.
Guten Morgen. Rudolphus hat mich schon lange, der kann mich ja zum Schluss nochmal kalt erwischt, ich will schon Luft hole. Und guten Morgen, lieber Bernie, zu sein.
Jetzt, weil ich Gladiator gesehen habe, weißt du?
Ah, Gladiator. Ja. Du hast es nochmal getan, Verstehe. Ja. Ich hatte kurz überlegt, ob wir gemeinsam rewatchen, aber du hast Geld dafür bezahlt auch?
Nee, gibt's auf Amazon Prime gibt's.
Ach, siehst du, das hat mir
für Umse.
Was ist denn los hier? Berühmte Wer streamt es Frage bei Google hat mich dazu gebracht, dass ich dachte, ich müsste dafür Geld ausgeben, sonst hätte ich es auch gemacht.
Also, okay. Gesponsert sind wir wie immer von der Imkerei Peschel Biederer in Laberweinting, auch in diesen Zeiten der
Honiglieferant oder den Honiglieferanten.
Ja, und vielen Dank für alle Leute, die sich beteiligt haben, supportiv an der Sendung mit Spenden. Ihr könnt das auch, schreibt einfach eine Mail an mich, bernie.meyer@gmail.com oder benutzt dieses E-Mail-Dingsbums da bei PayPal. Rüdiger Rudolph.
Ja.
Es ist was Schwieriges hier in meinem Ablauf.
Okay.
Ich habe versucht, mal aufzuschreiben, wie dumm ist ja meistens unsere erste Rubrik.
Ja.
Und es wird so lang. Mhm. Es wird so lang und es wird so frustrierend, dass ich es aufgegeben habe. Es waren so viele, wie dumms. Letzte Woche hatte ich ja noch auf Twitter gescherzt, dass meistens am Dienstag die wie dumm Rubrik schon voll ist. Mhm. Ich glaube, diesmal war es am Montagnachmittag schon.
Ja.
Also ich weiß nicht, wo man anfangen soll. Also ich fange mal an mit einem Stichpunkt. Deutschland, Land der Jammerlappen, oder? Mhm. Deutschland wehleidig Deluxe, habe ich mir aufgeschrieben. Ich habe mir aufgeschrieben, dass, also eigentlich war ich viel wütender gestern noch, ne, als ich das alles aufgeschrieben habe. Ich wollte eigentlich so Sachen sagen, es ist so ein Scheißladen hier, ich habe keinen Bock mehr.
Du meinst, du hättest gern wieder deine Wut von gestern, ne?
Ja.
Ja, ja. Das Gefühl kenne ich, ja.
Jetzt bin ich aber heute hat sich die Wut eher in Resignation verwandelt. Also wir müssen, leider, du hast es mir auch so schön geschrieben in unserem Slack.
Ja.
Wir werden um das Thema Verschwörungstheorie nicht herumkommen.
Ja.
Gut, dann würde ich sagen, let's get this over with. Wer hat sich denn besonders hervorgetan, in deiner Meinung nach, im Verschwörungsbusiness diese Woche?
Ach, nur einmal die üblichen Verdächtigen natürlich, aber ich habe jetzt auch erfahren, dass ein Onkel von mir im Widerstand ist. Das gerade jetzt so nach dem 8. Mai, ein Onkel im Widerstand, klang auch schon mal besser. Ja, also der Widerstand 2020, schon das Wort Widerstand finde ich eine Beleidigung für alle, die immer im Widerstand waren.
Wahnsinn. Da fängt schon an, okay, weiter, Entschuldigung.
Naja, ich glaube, das ist entstanden, weil es bezieht sich natürlich aufs, ich glaube, jetzt unterbreche mich bitte sofort, wenn es zu schlimm wird, aber ich glaube, es geht ums Grundgesetz. Im Grundgesetz steht drin, wenn der Staat und so weiter Dinge tut, die er nicht tun sollte, dass der Bürger dann die Verpflichtung hat, in den Widerstand zu gehen. Das wird soweit auch von vielen Verschwörungstheoretikern zum Beispiel gerne zitiert. Was dahinter allerdings fehlt, ist noch der Halbsatz, der danach kommt. Wenn sich keine anderen Mittel anbieten. Also zum Beispiel vor Gericht zu gehen.
Also was sagt dein Onkel?
Mein Onkel habe ich zum Glück nicht gesprochen. Es ist nur gerade, ich habe meiner Tante zum Geburtstag gratuliert, die sagte, naja, sie säß hier gerade im Kreis ihrer Kinder und Familie da und sei reichlich schockiert, weil ihr Bruder sie gerade angerufen hat und freudestrahlend wohl. Ich sage freudestrahlend, weil mein Onkel so extrem enthusiastisch ist in allem. Der kommt, ich erzähle erstmal den Satz zu Ende. Begeistert ist, dass er jetzt im Widerstand ist. Genau. Und ja.
Aber was ist der Widerstand? Wogegen richtet sich der Widerstand?
Der Widerstand richtet sich gegen die Corona-Politik, also gegen den Lockdown, gegen das.
Welchen Lockdown?
Welchen Lockdown? Fragt der Spanier und der Italiener wundert sich.
Ja. Also Ex-Freundin und ganz liebe Freundin C. Punkt aus, die in der Nähe von Barcelona gewohnt, hat mir neulich mal ganz auch mit ähnlicher Begeisterung, wie du sie von deinem Onkel beschreibst, geschrieben. Ah, ist wirklich besser jetzt bei uns. Wir dürfen jetzt mal eine Stunde raus.
Ja.
Freue mich so.
Naja, na gut. Also das Entziehen der Grundrechte.
Ja.
Genau. Dagegen ist man widerständig. Und das ist ein da treffen sich ja alle.
Aber diese Leute, die jetzt diese Spinner, die irgendwie am Marienplatz da irgendwie zu 3000 waren oder vor dem Reichstag. Ich habe es ja auch gesehen übrigens vor dem Reichstag, weil ich irgendwie viel Zeit im Tiergarten verbringe oder verbracht habe am Wochenende bei dem schönen Wetter. Ah. Und da habe ich es ja auch gesehen. Wo ist das Problem jetzt genau? Ich habe es tatsächlich nicht so wirklich verstanden. Was für Grundrechte, also was ist das Hauptanliegen? Wir sind noch gar nicht bei Bill Gates und bei Weltverschwörung.
Die Kontaktbeschränkungen, also das der letzten Wochen. Also es ist schon eine Einschränkung.
Aber gibt es die denn so wirklich?
Ja, natürlich gibt es die.
Ja, aber gibt es die so wirklich in dem Maße, dass man sagt, das geht heftig ans Grundgesetz und an die Freiheit und so? Ist es nicht so, dass die Leute sich ständig alle draußen treffen? Oder bilde ich mir das nur ein?
Nein, das wirft jetzt vieles. Nein. Naja, ist doch schon so, dass die meisten von uns sitzen in der Tat zu Hause.
Ja? Das macht nicht den Eindruck in Berlin.
Doch, ich finde, dass es auf jeden Fall den Eindruck macht.
Nein.
Natürlich, wenn du vor 3 Wochen über den Kudamm am Sonntag gefahren bist, da war da kein Mensch.
Ja, aber das ist am Sonntag auch vormittags auch so kein Mensch.
Also Entschuldigung, Bernie, du wirst doch nicht bestreiten, dass die Stadt wesentlich leerer ist als sonst.
Schon, aber sie ist bei weitem schon seit Wochen nicht mehr so leer, dass man das Gefühl hat, die Leute sind zutiefst unterdrückt und müssten für ihre Freiheit auf die Straße gehen. Darauf will ich raus. Ein Extrem würde das andere fordern, aber das ist
gut,
ja nicht so.
Aber Theater sind zu, Museen sind, aber...
Aber dafür protestieren die Leute nicht. Die Leute protestieren nicht, weil ihre...
Ich glaube doch, natürlich. Ich glaube, dass das ein Gemischtwarenladen ist.
Meinst du?
Ja. Da sind ja, guck mal, mein Onkel kommt ja auch aus einer Heilpraktiker-Richtung. Und esoterisch und sowas.
Weißt du eigentlich, dass wir haben ja diesen Esoterik-Podcast gemacht, ohne das Wissen, dass Esoterik sich ganz oft es ist immer sehr nah an der sogenannten braunen Esoterik befindet und da sehr viel Reibungsfläche ist.
Is that a thing? Braune Esoterik?
It's absolutely a fucking thing.
Oh, das klingt ja furchtbar.
Esoterik geht ganz oft Hand in Hand mit Verschwörungstheorien und rechter Gesinnung.
Ach so, okay. Aber ist das ein Fach? Gibt das wirklich?
Ja.
Also, okay.
Ich habe gerade einen Podcast über Sekten gemacht.
Ja, ja.
Heißt übrigens Insekten, ist in der FIO-App zu hören. 10 Folgen über in Deutschland aktive Sekten und neue religiöse Bewegungen.
Ja, ja.
Kurzer Plug.
Na gut, aber es klingt jetzt so...
Ich frage jetzt provokativ.
Ja,
ich bin's quasi
eben. Deshalb klingt das jetzt so, es ist ja gar nichts. Das stimmt jetzt nicht. Es ist schon...
Ja, aber ich zwinge dich jetzt in diese Rolle der Widerständler und mir zu sagen...
Ich will aber nicht in die Rolle der Widerständler gezwungen werden.
Ja, aber das dient jetzt der Konversation.
Ah ja, gut, okay. Dann for the sake of it. Ja.
Ja.
Ich glaube, die fühlen sich wie, weiß ich nicht. Ja, ich glaube, das
geht's denen so schlecht, dass sie auf die Straße müssen? Geht's uns so schlecht?
Wie meinst du?
Ja, geht's uns so schlecht, dass wir zu Tausenden auf die Straße müssen?
Du, wenn ich das Gefühl hätte, dass unsere Grundrechte für nichts eingeschränkt werden würden... Ja.
Ja.
Auf jeden Fall, natürlich.
Okay. Also würdest du sagen, denen geht es aus ihrer Sicht so schlecht, weil sie diese Einschränkungen, die Sinnhaftigkeit der Einschränkungen nicht verstehen?
Ja. Also das ist zumindest bei Leuten in meinem privaten Umfeld so.
Aus deren Sicht ist es also berechtigt?
Ja. Die glaubt wirklich, also eine Bekannte, dass die ist voll in diesem Grippe, also milde Grippe-Narrativ, so, das so, die versteht es einfach nicht. Und deren Erklärung kann ja wirklich nur sein, dass hier irgendwas ganz Komisches im Gange ist.
Aber was?
Eine Verschwörung. Also eine.
Aber wozu?
Also, das fragt sich auch immer. Ja, wem nutzt es? Am Anfang war es noch die CDU. Dann hat man irgendwie, ja, die Mächtigen. Bernie, ich glaube, da wird einiges dann vermischt.
Hm. Ja, aber die Frau, die du meinst, ich weiß, wie du meinst, ist ja eigentlich eine, würde man sagen, eine Bildungsbürgerin, Intellektuelle.
Ja, und das ist das, was ich letztes Mal schon gesagt habe. Das, und ehemalige DDR-Bürgerin, die sich, also ich glaube, die, bei der ist wirklich, das sagt sie auch explizit, sie fühlt sich so erinnert an dieses Gefühl des Eingesperrtseins.
Ja, ich habe wirklich ein großes Problem damit, mit ich fühle mich erinnert an, ich fühle mich wie, ich habe gerade so, ich bin in dieser Lebensphase, ich habe ein großes Problem damit, dass der Mensch, dass sein erster Reflex im Falle einer Epidemie oder auch einem gesellschaftlichen Notstand, nennen wir es einfach mal so, wo Zusammenhalt gefragt ist, als erstes dazu greift, wie fühle ich mich gerade? Ich habe Verständnis dafür, aber auf der anderen Seite, ja, wir müssten ein bisschen schlauer sein, als auf unsere Gefühle zu nee, ja, deshalb, hören.
Ja, aber ich glaube, die denken ja, dass, also viele denken ja, dass sie sehr schlau sind gerade. Dass wir sind die Schlafschafe, Bernie. Die nicht sehen, was sich gerade tut.
Hm. Vielleicht ist das bei Schafe muss ich vielleicht tatsächlich zum Zitat von Kardinal Müller zücken.
Oh je. Ja.
Der deutsche Kurienkardinal Gerd Ludwig Müller hat gemeinsam mit anderen konservativen Geistlichen und Intellektuellen, ich das schon lese, einen Aufruf für die Kirche und für die Welt an Katholiken und an alle Menschen guten Willens unterzeichnet, in dem unter anderem die Ansteckungsgefahr von Covid-19 angezweifelt wird. Jetzt muss ich dazu sagen, ich bin über diesen Sekten-Podcast mit diversen evangelischen Weltanschauungsbeauftragten in Verbindung und die
Weltanschauungsbeauftragte, is that a thing?
Ja,
aber steht das auf der Visitenkarte bei ihm drauf? Nein.
Ja.
Wirklich?
Ja. Ah. Weiß nicht, ob er eine Visitenkarte hat, aber steht ja so auf deren Website.
Okay.
Ist auf jeden Fall so, dass mir aufgefallen ist, dass die Protestanten tatsächlich waren vor Ken Jebsen und Co., während die Katholiken, wenn man jetzt, es sind ja nicht alle, aber zumindest jemand wie Kardinal Müller da voll reinfeuert in die Ecke. Finde ich das... Er sagt tatsächlich, es sei der Auftrag zur Schaffung einer Weltregierung, die sich jeder Kontrolle entzieht.
Genau, und da ist man dann ganz...
Ja, aber wenn man... Ja, Entschuldigung.
Du. Da ist, mit Weltverschwörung ist man dann natürlich auch ganz schnell und viele und gerne dann im Antisemitismus und sagen, also die Weltverschwörung an sich ist bei vielen Verschwörungstheorien direkt natürlich eine jüdische Weltverschwörung.
Ich weiß gar nicht, ob ich anfangen soll, solche Argumente zu zerlegen oder so. Aber im Endeffekt, wenn ich mir anschaue, wie sich Regierungen, Parteien, Menschen in der Politik untereinander verhalten, dann kann ich gar nicht ernsthaft annehmen, dass es da sowas wie einen Konsens gibt irgendwie. Mhm. Geschweige denn eine Infrastruktur und eine Organisation, einen Willen und eine Fähigkeit zur Organisation, überhaupt sowas wie eine Gesamtverschwörung anzuzetteln.
Jetzt. Herr Benni, was soll ich sagen? Du kennst die falschen Leute. Ich, ja.
Schau dir jemand wie Trump an, was soll der?
Ja, Trump, das ist eine andere Welt, ich habe eine andere tolle Verschwörung gelesen. Trump, Bernie, ist da, um uns zu retten, mein Lieber. Trump ist der da, uns zu retten. Pass mal auf, die Medien haben sich zusammengerottet, um Trump uns als Idiot erscheinen zu lassen, was ja bei uns beiden auch offensichtlich super funktioniert. Wir halten ihn ja für einen Idioten. Mhm. Aber eigentlich ist er dabei, uns zu retten.
Ja.
Ja, natürlich. Das Wirksamste, was man machen kann, um das ganze System jetzt erstmal vor, das Erste, was er machen will, ist die Wirtschaft komplett runterzufahren. Das also, und selber eine Goldwährung einzuführen. Deshalb gibt es jetzt diesen Lockdown und die Quarantäne auf der Welt. Und Trump geht vor gegen Hillary Clinton und Pizzagate und diesen Sexring und Adenochrom und er wird uns retten. Das ist die letzte, die ich auf Facebook gelesen habe.
Aber was sagen denn die Verschwörungstheoretiker, was sagen die denn zum Beispiel zu diesen Zahlen? Jetzt sind es ja 80.000 schon in Amerika.
Bernie, sind die denn überhaupt, weißt du denn sicher, sind die mit oder an? Ich will jetzt hier gar nicht so für die zu sprechen. Ja, da ist dann, glaube ich, das Narrativ, dieses, sind die mit oder an Covid-19 gestorben?
Okay.
Und das strengt mich unglaublich an.
Mit zählt nicht.
Und... Außerdem gibt es Vorerkrankungen.
Mhm. Okay. Meine Vorerkrankungen gehen euch nichts an, sagt Blixer Bargeld.
Ja.
Finde ich einen schönen Satz.
Ja.
Stimmt. es, weißt du was, es geht auch darum, plötzlich geht es darum, dass Leute sich so, fühlen sich so individuell und mündig und so, also selbstbestimmt wollen plötzlich alle sein. Weißt du, ich finde dieses Selbstbestimmt...
Und sind dabei sehr trotzig, ja.
Ja, genau, und sind eigentlich trotzig. Mhm. Dieses Selbstbestimmt, individualistisch, sich nichts gefallen lassen, ich der Tritt gegen Schienbein der Gesellschaft, das war mal, so war ich, glaube ich, auch, also war ich auch mal, aber ich glaube, das ist nicht mehr cool. ich glaube, ich habe mich da immer in diesem, ich bin so ein Individualist und ich lasse mir von keinem was sagen und Autoritäten und bla bla bla, so war ich, glaube ich, mit 20 bis vielleicht Ende, Mitte 20 und so. Und ich würde das eher sagen, es ist eine verblendete Phase. Ich habe jetzt meinen Widerstand, ich habe immer schon das gemacht, was ich für richtig hielt, auch moralisch, aber ich habe ihn zielgerichtet. Also bin irgendwann zielgerichtet geworden und habe es versucht auch zu diskutieren, aber und immer davon ausgehen bei jedem Argument, dass ich vielleicht nicht genug weiß und vielleicht auch noch was lernen kann. Das war kein besonders schwieriger Schritt für mich, dafür musste ich nur älter werden und ich halte mich nicht für besonders schlau und intellektuell, aber ich frage mich, warum Leute quasi eher regressiv werden, auch mit dem Alter und diesen Schritt. Die haben auch mal gelernt, dass man sprechen muss und erstmal annehmen, dass man vielleicht nicht alles weiß und sich informieren, aber dieses sich für mündig halten, besonders individuell und sich auf sein Gefühl verlassen und auf seinen vermeintlichen Intellekt oder so, das ist eigentlich uncool. Das ist was man mit Anfang 20 macht, dass man davon ausgeht, man weiß alles und man hat es jetzt raus. Und dann lernt man eigentlich, wie wenig man weiß, wie wackelig das Fundament ist, auf was für ein Venedig man irgendwie erbaut ist mit seinem Charakter und seinem Wissen. Und dann lernt man weiter. Aber irgendwie scheint es, also irgendwie scheint die Gesellschaft scheint mir auf einem Stand von College Freshman zu sein irgendwie.
Ja gut, also ein Teil der Gesellschaft.
Ein Teil der Gesellschaft.
Der kleinere Teil der Gesellschaft.
Ich will eigentlich nur einen Übergang schaffen zu Ulf Poschards Buch Mündig.
Da sind Fehler drin. Was? Der hat, wieso?
Ja. Er hat ein Essay, also ein Kolumnenbuch, Essaybuch zum Thema Mündig geschrieben. Mhm. Darin lobt er quasi das Individuum, oder nein, das ist völlig falsch. Er geht eigentlich hauptsächlich von sich selbst raus, was ihm Spaß macht. Porsche fahren. Die Freiheit lieben und so. Und alles schön und gut, kann man ja auch drüber lächeln und so. Lustig, was ich tatsächlich bemerkenswert finde, ist, dass er schreibt wie ein, da komme ich wieder drauf, wie ein Anfang 20-Jähriger, der unbedingt beweisen muss, wie sprachlich clever er ist. Und ich habe ein paar Rezensionen dazu gelesen heute Morgen und ich bin auch echt erstaunt, wie viele auf dieses Gequäse von ihm echt so reinfallen. Auf Twitter geht so ein Dings rum, die 10 größten Quatschsätze in Mündig. Mm. Soll ich dir mal was vorlesen draus?
Ich bin all
ears. Da kannst du auf jeden Satz okay Boomer drauf sagen.
Okay.
Der Türsteher ist Platz 1, aber das ist nicht so wichtig. Der Türsteher vergibt die Mündigkeits-Hausaufgaben, aber Haus mit H-O-U-S-E, wegen Club und Haus.
Puh, wenn ich jetzt okay Boomer sagen würde, würde ich es witziger machen, als es...
Ja. In rhizomatisch geführten Betrieben sind die unterschiedlichen Tentakel eben auch Wahrnehmungsassistenten. Das wird dir jeder Lehrkörper dieser Welt in Stücke reißen. Weil es ist auch scheiß. Godard hat den Linksradikalismus als Biturbo für seine Überlegungen stets missbraucht. Was ist ein Biturbo?
Ein Motor mit zwei Turben. Turbo-Ladern.
Ja, aber was bedeutet der Satz?
Naja, das ist die extremste Beschleunigung.
Ah, okay, gut. Gut, dann gibt es zumindest in sich gibt's Sinn.
Ja.
Ich wusste nicht, dass es ein Biturbo, dass es das Wort wirklich gibt.
Natürlich.
Aber ich habe den Satz nicht umsonst dir vorgelegt, unserem Mobilisten. Je feiner das Fahrwerk des mündigen Intellektuellen justiert ist, umso besser die Straßenlage in den Debatten und die Traktion aus den Argumentationskurven hinaus. Entschuldigung, das ist Journalistenschule, Angebersprech, Angeberschreibe.
Also es gefällt dir nicht?
Doch, es gefällt mir ganz gut. Pop ist jetzt staatstragend, geht ein und aus im Weißen Haus. Reimt sich.
Mhm.
Ja. Es ist ein Trauerspiel. Okay, was haben wir sonst noch an... Teilweise hatte ich das Gefühl, dass diese Verschwörungstheoretiker... Ne?
Mhm.
Also wir hatten ja schon alles von Calcha Candela bis, wie heißt der tanzende Tanztyp da?
Tanzende Tanztyp?
Tanzende Tanztyp, Detlef D. Soest.
Ach der, ja. Stimmt.
Und der waffenschwingende
Attila Hildmann,
Koch. Veganer.
Na gut.
Die sind auch so ein bisschen, die machen auch so eine Art Impro-Comedy, habe ich teilweise gedacht. Was da rausgehauen wird, ist dann teilweise auch, erinnert mich dann, scheint mir auch sehr wahllos zu sein.
Aber sehr geil ist dieses kurze Video, wo er da um was erzählt von seinem, offensichtlich vor dem Reichstag, von seinem, was war es, Großvater, Onkel, irgendwas, der als in der bei der Wehrmacht gekämpft hat und er wäre auch bereit für dieses Land zu sterben, was auch schwierig ist, aber der Polizist sagt so, ja, aber sie haben jetzt hier nicht Hausverbot, sondern Platzverweis. Und dann sagt er nur, ja gut. Das ist der Polizist, der ist so, okay, mein Name ist Schulz und sie haben jetzt Hausverbot, ja gut. Ja,
aber was hat es denn mit diesem Bill Gates, Melinda Gates Dingsbums auf sich? Warum? Was hätte Bill Gates jetzt davon?
Was er davon hat, ist nochmal eine andere Frage. Nee, oder was ist die Frage, wie Bill Gates das anstellt? Oder?
Ja, was ich verstehe die Bill Gates Verschwörungstheorie gar nicht, vielleicht kannst du die...
Achso, naja, das ist, geht davon aus, dass Bill Gates natürlich, warum, warte, das ist glaube ich ein bisschen schwierig, das kriege ich vielleicht nachher noch zusammen. Aber
das ist entscheidend.
Ja, ne, warte mal ab, aber er macht es, nee, ich glaube, er gehört zu einer Gruppe von Menschen, die angeblich die Bevölkerungszahl reduzieren wollen.
Also wie Thanos.
Ja, das richtig, wie Thanos. Naja, also so in seinem Video sagt Ken Jebsen Bill und seine Frau Belinda.
Melinda, oder?
Melinda? Ich glaube Belinda. Ich bin mir relativ sicher, Belinda.
Okay.
Auch das ist eine Verschwörungstheorie. naja, würden die WHO finanzieren. Natürlich, also die spenden was für die WHO.
Sie heißt Melinda, ich habe es gerade gegoogelt.
Wirklich?
Ja.
Melinda, wie schade.
Ja. Nicht Bill und Belinda, das wäre zu einfach.
Bill und Belinda.
Hast dich täuschen lassen von der Alliteration. Hast du auf dein Gefühl gehört, Rüdiger, glaube ich.
Ja, da kenne ich auch andere. Aber,
was?
Genau.
Was? Da kennst du auch andere?
Ja, ich kenne auch andere Leute, die auf ihr Gefühl hören.
Nämlich?
Mein Onkel.
Okay.
Und, na gut. Und, genau, sie finanzieren nicht die WHO mit 80%, sondern nur mit einem gewissen kleinen Prozentsatz. Und genau, Ken Jebsen sagt also, die WHO gehört ihnen und alles gehört ihnen und alle, auch Drosten steht auf der Gehaltsliste von Gates und deshalb will er den Impfzwang einführen und mit dem Impfen, du unterbrichst mich, wenn du das alles schon weißt, wird uns dann ein Microchip implantiert oder eingeimpft, mit dem dann, was beginnt, keine Ahnung, die Kontrolle.
Holy shit.
Siehst du, und jetzt würde mich jeder Verschwörungstheoretiker unterbrechen und sagen, ja, du weißt ja nur die halbe Wahrheit. Naja.
Ja.
Ich glaube, wenn Bill Gates sowas vorhätte, uns allen einen Chip zu verpassen, dann würde er ihn als Microsoft-Produkt auf den Markt bringen und wir würden es alle freiwillig kaufen.
Klar, wie wir alle freiwillig Windows-Produkte nutzen.
Viele von uns tun das, Bernie.
Ja.
Ja.
Das ist vielleicht die wahre. Da liegt wahrscheinlich die wahre Gefahr drin, dass ich immer noch nicht erkannt habe, wie viele immer noch Windows nutzen.
Ja.
Ich weiß nicht, wenn ich schon Ken Jebsen höre, dann fehlen mir schon 10 Euro im Geldbeutel. Wirklich. Allein bei dem Namen habe ich schon 10 Euro sind weg. Keine Ahnung, wohin die gehen, aber die sind weg. Sag's nochmal und ich habe 10 Euro weniger. Ken Jebsen, Entschuldigung, ist illiterat. Der Mann kann noch nicht mal richtig schreiben. Der Mann ist einfach, das ist die Definition von einem, warum die Leute auch, weißt du, Rüdiger, ich verstehe, warum die Leute auch, die sehen doch andere Leute und sehen, was das für unglaublich eitle Fatzkes sind, was das für unglaublich, den sieht man, den trieft die Selbstsüchtigkeit, das Self-Centered-Sein ja wirklich aus der Fresse. Warum vertraue ich denn nicht den Altruisten, den ruhigen Leuten, warum vertraue ich denn immer nur den protzigen Männern, muss man auch sagen, in dem Zusammenhang. Warum bin ich nicht, wer hat uns denn beigebracht, den Lauten, den Kotzbrocken zu vertrauen? Wenn du Ken Jebsen in einem Actionfilm siehst, bist du automatisch ab Sekunde 1 dabei, das ist der Bösewicht.
Auf jeden Fall, ja.
Das ist wie Joaquin Phoenix als Commodus, das ist so, als würdest du Commodus hinstellen, hier vom Reichstag und also Commodus, Brot und Spiele, yeah, yeah, yeah. Und im Film, in einer Sekunde war schon, oh, wow, 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 wow. Russell Crowe, bitte befreie uns von dem fiesen Typen.
Aha.
Was im Film, die Archetypen zwischen Gut und Böse sind eigentlich ganz klar definiert, gerade im Film, in der Literatur etc. Und da folgen auch alle. Niemand wird in Star Wars Darth Vader dem Imperator die Daumen drücken. Ne? Aber im echten Leben stellen sich die größten Unsympathen und wirklich hardcore Narzissten irgendwo hin und die Leute so, yeah, der Jebsen, der zeigt's ihnen, Mensch.
Ja, ich glaube, dass viele wahrscheinlich sehr empfänglich dafür sind, wenn jemand sagt, ich habe keine Ahnung.
Ich habe Ahnung.
Ich habe dahinter geguckt. Ich habe Ahnung und...
Ich meine, ich profitiere mein Leben auch schon immer dafür.
Folgt mir und dann sind wir gemeinsam ein bisschen schlauer als der Rest der großen Mehrheit.
Ja. Ich habe in meinem Leben sicher auch schon oft davon profitiert, dass Leute dass Leute denken, der weiß, was er da, redet oder der ist überzeugt von seiner Sache. Aber ja, ich weiß nicht. Ich würde mir selber auch nicht folgen, übrigens. Hm. Also, möchte euch dringend, ihr könnt hier weiter den Brennerpass hören, aber sollte ich mal irgendwie euch zu irgendwas aufrufen, außer spenden für den Brennerpass, don't follow me. Don't do it. I'm not a leader.
Good.
I'm just a whiny bastard.
Dann leade uns mal zum nächsten Programmpunkt.
Ach ja, es gab ein sehr schönes Harder-Interview mal wieder in der Süddeutschen Zeitung. Und hat er was Schönes gesagt. Hat auch gesagt, so, warum er, eigentlich müsste man doch die Politik kritisieren und so, sagt der Frager. Und der Harder sagt, nee, es ist die, und der Politik komplett misstrauen. Er sagt, nee, das stimmt nicht. Du kannst einzelnen Politikern kannst misstrauen, aber der gesamten Politik misstrauen, das geht nicht.
Besteht auch ein Zusammenhang zu der Verschwörung.
Ja. Weil die Politik ist ja quasi ein System. Ein System, er vergleicht es mit einer Wasserleitung. Und ohne das System, wenn du die Wasserleitung nicht hast, kannst kein Wasser in deiner Wohnung. Also das ist schlecht. Also misstrau nicht der Wasserleitung, aber misstrau vielleicht, keine Ahnung, dem einzelnen Installateur oder sonst irgendwie.
Der einzelnen Muffe.
Einzelne Muffe, ja.
Ja, ich glaube, so ist das Bild. Ja.
Ja. Apropos, du als ehemaliger Mitarbeiter von Fluggesellschaften, die wollen ja bald schon wieder fliegen, alle, ne?
Ja, du, das ist wie mit der Frau, die zum Bademeister geht und sagt, die Haie haben meinen Mann gefressen.
Ja. Die sagen aber zum Beispiel, der Mittelsitz bleibt nicht frei.
Du willst den Witz gar nicht zu Ende hören. Du kennst ihn.
Achso, ich dachte, das war's schon.
Nee, die Haie haben meinen Mann gefressen. Ja. Da sagt der Bademeister, ja, das machen die. Das ist wie mit den Fluggesellschaften, die würden halt gerne fliegen.
Ja, so hatte ich es auch verstanden.
Ja, ja, ach so.
Okay. Deshalb hatte ich das auch gleich abgehakt. Tut mir leid.
Ist fein.
Ich wollte deinen Witz nicht unter den Teppich kehren.
Nein.
Genau, der Mittelsitz bleibt aber nicht frei.
Ja.
Weil wegen Auslastung. Flüge rentieren sich erst ab fast Vollauslastung. Mhm. Ja. Höhere Preise will man aber nicht verlangen, weil man dann fürchtet, dass gar keiner fliegt. Mhm. Oder ganz wenige. Mhm. Es war auch lustig, weil natürlich könnte man ja sagen, Leute, wenn ihr unbedingt fliegen wollt, was ja in den meisten Fällen im Urlaub auch nicht überlebensnotwendig ist, dann müsst ihr halt ein bisschen mehr zahlen. Aber auch keiner.
Ich weiß übrigens gar nicht, was wie Flüge in der Welt sich aufteilen auf die Reisenden. Wie viele Leute beruflich fliegen und wie viele Leute in Urlaub?
Das weiß ich auch nicht, aber du kannst ja davon ausgehen, dass der Tourismus, der Flugtourismus einen großen Teil des Umsatzes ausmacht.
Ja, wahrscheinlich schon.
Genau. Und dann, wenn natürlich jeder zweite oder dritte Sitz dann frei bleibt.
Und Fluggesellschaften, es gibt natürlich Fluggesellschaften, die genau darauf nur spezialisiert sind. Denen es eh nicht gut geht. Ach, je. Ja. Hm. Übrigens, ich war gestern, Rudi Rudolf macht Dinge, die Bernie Meyer empfiehlt, mache ich ja meistens eher, indem ich versuche nachzuholen, was du alles geguckt hast, aber ich war gestern mit der Familie, endlich mal was Privates zu erzählen, nein, wir waren am Plötzensee rudern.
Ja.
Und nachdem wir so eine Stunde da auf dem Wasser waren, dachte ich, es ist anders irgendwie hier gerade am Plötzensee als sonst, was natürlich daran liegt, dass die Leute noch nicht so viel schwimmen, obwohl natürlich auch Leute geschwommen sind und das Strandbad noch nicht besucht ist, aber dann fiel es mir auf, Bernie, mir fiel es wie Schuppen vor den Augen.
Ja.
Es starten keine Flugzeuge in Tegel. Normalerweise, wenn du da bist, hast du ja im 10-Minuten-Takt starten die Flugzeuge. Ja. Und ich schwöre, in diesen anderthalb Stunden, die wir da waren, nicht eins.
Das stimmt. Übrigens, ich hatte da letztes Jahr mal so ein schönes Erlebnis.
Ja.
Ich kam ganz, ganz früh morgens aus Pankow. Es war so, glaube ich, 8:30 oder so. Bin dann früh zum Plötzensee, aber nicht in die Badeanstalt, weil die hatte da noch nicht geöffnet, sondern das gegenüberliegende Ufer, ne? Mhm. Da kann man noch gegenüber.
Diese
Steintreppen da, diese Terrasse am See quasi.
Ja.
Und bin da geschwommen
und
habe da so ein junges Pärchen kennengelernt. Die haben beide in einem, Art Startup oder so gearbeitet. Oder es war vielleicht kein Startup. Die waren viel zu sympathisch eigentlich.
Ja.
So, ich glaube, sie waren so Anfang.
Im Startup arbeiten nur Unsympathen. Nur Unsympathen.
Ja, mit Anfang.
Das sehen wir jetzt zum Beispiel an denen, die das Berliner Zeitung gekauft haben.
Anfang Mitte 20. Und
es wird immer unsympathischer.
Wir haben uns da so nett unterhalten und haben quasi auf unser Zeug aufgepasst, während die einen geschwommen sind und die anderen und so. Und dann hatten wir einen Dreier und nein, das war ein Scherz.
Ja, das gedacht habe ich auch schon, ja.
Wirklich. Das war so ein positives Erlebnis. Ich bin wirklich so beschwingt von diesen jungen Menschen da nach Hause gefahren. Hm. Die waren auch schön irgendwie. Und zwar nicht so auf so eine Art und Weise.
Jugendvampir, Bernie.
Gott.
Du hast die Jugend dieser jungen Menschen
aufgesaugt.
Ja.
Die fühlen sich ganz alt und ausgeleppt seit letztem Jahr. Nee, aber weißt du, die waren so fresh und so fröhlich mit ihren Meinungen auch und so.
Oh.
Ja. Das hat mir gut gefallen. Die waren ich glaube, das Keyword hier ist freundlich.
Freundlich, ja. Ja.
Jugendlich freundlich.
Mhm.
Ja. Aber wie gesagt, wir haben uns nicht angefasst.
Gut.
Jugendlich freundlich ist auch die neue Pressesprecherin von Trump. Hast du übrigens mitbekommen, dass Trump gestern 52 Tweets, Retweets und eigene Tweets geschickt hat? He rage-tweeted, sagt man auch.
Das, ja.
Hauptsächlich als Reaktion, nachdem Obama gesagt hat, es wäre alles ein ziemliches, ordentliches Chaos, was hier angerichtet worden wäre von der Administration.
Er ist aber auch leicht zu triggern.
Auf jeden Fall hat er eine neue Pressesprecherin,
ja.
Kayleigh McEnany. Kayleigh McEnany. Mhm. Und zu der haben sie gesagt, und werden sie uns auch nicht anlügen? Und sie hat gesagt, nein, ich verspreche, ich werde euch nie anlügen. Zu den Journalisten.
Mhm.
Und ich glaube, in den folgenden 10 Minuten war es wahrscheinlich ein serielles
Lügen. Wuchs ihr die Nase.
Ja. Genau, auf jeden Fall, das Lustige ist, dass da wird jemand Pressesprecherin, die vorher hauptsächlich so durch so Sachen aufgefallen ist, wie dass sie irgendwie, Person der Öffentlichkeit, twittert auch und so, Social Media, hat gesagt, Obama hätte die ISIS gegründet.
Mhm.
Ja. Und hat auch gesagt, das Grab Them by the Pussy Tape von Trump, das wäre wohl eindeutig zu hören, dass das sowas wie Konsens impliziert hat.
Mhm. Ach so.
Und du weißt ja noch, an Charlottesville sind noch die Nazis auf die Straße.
Ich erinnere mich.
Und hat sie gesagt, das wird man zu Unrecht denen unterstellen, dass das Nazis sind. Denn das wäre eine Message of Love and Inclusiveness.
Ja. Hat sie gesagt?
Ja. Das ist ein Zitat.
Ja.
Jetzt ist sie Pressesprecherin von Donald Trump.
Okay.
Holy guacamole, Rüdiger.
Mhm.
Wollen wir zum Thema Kultur? Vielleicht finden wir da was Erfreuliches.
Da könnte ich schon wieder mit Harder anfangen. Harder, ich habe mir ein bisschen reingeguckt, diese Videos von Harder sind übrigens wirklich sehr, sehr lustig.
Sehr lustig, ne?
Er geht da in so schöne, tolle Figuren auch rein. Und es ist trotzdem irgendwie, also es ist,
es gibt ja, auch
er selber bezeichnet sich ja als Kabarettist, aber es ist trotzdem, also wenn alle Kabarettisten so wären wie Josef Harder, dann müsste ich nicht so zwanghaft die Unterscheidung treffen wollen zwischen Stand-Up-Comedy und Kabarett. Also das ist ein Kabarett, ich finde ihn ganz herrlich.
Ja, das hast du schön gesagt. Und dann müsste man sich auch nicht so viel Geschichten von jungen Männern und ihren Dating-Erlebnissen anhören.
Ja. Ich finde ihn wirklich sehr gut. Ich hab, nur weil ich mir das aufgeschrieben habe, sehr schön erzählt er so, da ist er so auf einem ESO-Trip, hat im Hintergrund, sieht man auch so ein Schreien und hat gesagt, wie schlecht es ihm ging und seine Chakren wären vereitert.
Ja, das habe ich auch gesehen. Es gibt auch eins als Verschwörungstheoretiker.
Ja.
Das ist auch sehr gut.
Ja.
Sagt auch irgendwas Lustiges über Hitler. Ich weiß nicht mehr genau, was.
Oh, herrlich. Liebe es.
Irgend sowas wie, was hatte denn der Hitler letztlich vom Zweiten Weltkrieg?
Ja. Was hat denn Bill Gates eigentlich von der Impfverschwörung, Bernie?
Und, Harder, wo war ich jetzt?
Kulturtipps.
Also, ein Kulturtipp ist tatsächlich mein eigenes Buch mal wieder.
Ja.
Ja, weil wenn ich mich nämlich der gemachte Mann, wo viele gesagt haben, Bernie May, du kannst ja gerne ein Buch über gemachte Männer schreiben, aber warum kostet es 22 Euro? So viel kostet jetzt nicht mehr, weil jetzt ist als Taschenbuch erhältlich.
Aha.
Ja. Und es geht um die Lamoyanz und Wehleidigkeit, weil wir es gerade hatten, von jungen deutschen Männern, jungen westdeutschen Männern. Darum geht's.
In der Altstadt von Regensburg.
Genau, viele sagen, ein Studienroman, herrlich, damals, was haben wir hier soffen?
Und dann sagen, boah.
Manche sagen, boah, was haben wir hier fickt. Aber darum geht es nicht.
Ja.
Ja. Und manche sagen das auch nicht.
Ja.
Beides nicht. Manche haben nicht so viel gesoffen und gefickt.
Ja.
Ja. Wir schon, Rüdiger, ne?
Nein.
Okay, gut. Ich war ein Test für dich.
Mhm.
Ja.
So leicht nicht.
Okay, pass auf. Es war Star Wars
Day. Bei dem Wort, boop, zog ich zurück. Ja.
Es war Star Wars Day.
Willst du schon wieder mit Star Wars anfangen?
Unbedingt.
Oh.
Rüdiger, das ist mein Eskapismus. Ich liebe Star Wars.
Ich
liebe es wirklich. Ich liebe es mehr denn je. Rise of Skywalker hat mich radikalisiert. Zum Clone Wars, in den Clone Wars Widerstand geschickt.
Ja.
Rüdiger, Clone Wars ist super. Und Mandalorian ist auch super. Mandalorian,
wirklich?
Du verpasst tatsächlich die Arbeit von Meisterregisseuren. Taika Waititi hat 2 Folgen Regie geführt. die Bryce Dallas Howard, glaube ich, heißt sie, hat Regie geführt.
Benni, du musst mich ja gar nicht überzeugen.
Deborah Chow hat Regie geführt. Oh. Es ist wie ein Western. Mandalorian ist wirklich gut.
Ja, ich glaub dir, dass er vorkommt.
Und, aber es ist einfach so gut. Es ist auch gut, wenn du kein Star Wars-Fan wärst. Es ist einfach auch neutral gesehen gut. Und May the Fourth be with you. Für mich ist er als Star Wars-Fan, ist er quasi der dümmste Depp, nicht der Verschwörungstheoretiker der Woche, sondern Christian Lindner. Den habe ich wirklich gefressen. Also das ist dir auch schon aufgefallen. Ist dir aufgefallen, wie sehr ich Christian Lindner gefressen habe?
Ja.
Ich habe eine Bekannte, die ist bei der FDP, die ich eigentlich wirklich sehr sympathisch finde, aber ich kann eigentlich nicht... Fällt mir schwer, mich bei der zu melden.
Weil das kriege ich gar nicht zusammen. Ich weiß, von denen du redest, das kriege ich gar nicht zusammen.
Ist schwer zusammenzukriegen. Ich kann momentan kaum mit ihr sprechen. Also eigentlich, selbst wenn ich sie auf der Straße irgendwo sehe.
Du rennst immer weg.
Ja, muss ich sagen.
Hallo Bernie, bleib doch mal stehen. Nein, Christian Lindner.
Ich müsste mit ihr über Christian Lindner sprechen. Ja. Auf jeden Fall, er hatte was getweetet am Star Wars Day, May the 4th. Wie die Leute mich wirklich sehen. Wie ich wirklich bin, er mit einem Lichtschwert, das wäre albern genug, und wie die Leute mich sehen, Darth Vader mit einem Lichtschwert. Okay, das hat jemand korrigiert, hat gesagt, hat ihm schlaflose Nächte bereitet, musste das leider korrigieren und hat Darth Vader gegen Lord Helmchen ausgetauscht.
Ja, sehr schön.
Ja, mehr muss man dazu nicht sagen.
Ja.
Christian Lindner sieht wirklich noch nicht mal weder seine ärgsten Widersacher noch seine ärgsten Unterstützer sehen ihn als dunklen Sith Lord.
Das wäre zu viel der Ehre.
Ja, man sieht ihn, glaube ich, als Talkshow-Gast und Plaudertasche und vielleicht
oder fünfter Stormtrooper von hinten rechts.
Ja. Genau.
Na gut.
Auf jeden Fall, ja, aber es geht ja weiter mit Star Wars.
Ah.
Es gibt ja wirklich Big News. Nämlich hat man jetzt gesagt, okay, Benioff und Weiss, Game of Thrones, die dürfen ja keine Star Wars-Filme mehr machen. Ryan Johnson wahrscheinlich auch nicht, leider. J.J. Abrams auf gar keinen Fall mehr.
Das haben wir hinreichend geklärt.
Aber die nächste Star Wars-Reihe wird untersteht Taika Waititi.
Aha.
Und wenn das nicht vielversprechend ist, Rüdiger, dann weiß ich auch nicht.
Okay. Liste mir alles auf, was Taika Waititi alles gemacht hat.
Thor Ragnarök, besten Superheldenfilm aller Zeiten.
Okay.
Zuletzt Jojo Rabbit.
Okay.
Das fantastische What We Do in the Shadows.
Ah, okay.
Also ein Kinofilm dazu.
Gut.
Serie war Executive Producer. Er ist ein unglaublich lustiger Typ.
Okay, ich bin schon dabei. Bernie, ich werde auch diesmal wieder mit dir reingehen, wenn du mich noch überhaupt mitnimmst. Aber ich möchte auch, wenn er das macht, gehe ich mit.
Ja, und pass auf, es wird eine neue Star Wars Serie geben und da ist die Showrunnerin Leslie Headland von Russian Doll verpflichtet worden.
Okay.
Also ich würde sagen, Lucasfilm oder beziehungsweise Disney gets their shit together, was Star Wars betrifft. Das klingt vielversprechend.
Okay.
Ich habe auch nochmal den Anfang von Rise of Skywalker gesehen. Und Rüdiger, ich bin jede Woche mehr entsetzt von diesem Film. Was für ein Bullshit. Selbst mein Sohn, dem der Film an sich gefiel, selbst den habe ich jetzt schon, selbst der kann keine Sekunde mehr sehen, ohne dass ihm Nitpicks auffallen.
Das.
Okay, aber gut. Hast du eigentlich The Last Dance weitergeguckt?
Ich habe ein bisschen weitergeguckt.
Fucking Dance.
Ich habe ein bisschen weitergeguckt. Ich habe jetzt die Dennis Rodman-Folge, war die letzte, die ich gesehen habe.
Hm.
Ja.
Und?
Ja, spannend, interessant. Also ist super, ich möchte weitergucken. Dennis Rodman ist mal fürs deutsche Fernsehen, war irgendwie unterwegs und hat ihn interviewen wollen und wurde in Kontakt hergestellt und dann wollte er 10.000 US-Dollar in bar haben. 10.000 US-Dollar, dann fuhr er vor, das Diner, wo man sich getroffen hat, da stieg erst ein Typ aus, guckt, ob das Bargeld da ist. Und dann kam er rein, hat eine Viertelstunde die Frage beantwortet. Kurze Anekdote, die ich gehört habe bei einem anderen Podcast.
Ja, recht so. Recht so, Dennis Rodman. Genauso würde ich es auch machen. The Last Dance ist für mich tatsächlich das, was für andere vielleicht auch Tiger King ist. Dazu kommen wir gleich. Nämlich der absolute Eskapismus. Der absolute Eskapismus aus Corona. Wobei Corona nicht ist. Corona empfinde ich selbst gar nicht so als große Belastung, aber es ist natürlich trotzdem so ein bisschen unhealthy Atmosphäre draußen. Aber aus anderen Dingen, die mich beschäftigen, wenn ich The Last Dance sehe, Rüdiger, weißt du, was dann passiert? Dann bin ich glücklich. Ich bin einfach glücklich. Ich gucke mir diese Spielszenen an, ich schaue mir, wie die Detroit Pistons die Chicago Bulls quasi malträtieren. Verstümmeln, muss man stellenweise sagen. Ich schaue mir an, wie die Bulls, ich schaue mir an, wie Kobe, die haben konnten noch kurz mit Kobe drehen.
Ah, okay.
Ich bin weg aus dieser Welt. Passiert mir sehr, ich ziehe keine Parallelen zu meinem Leben, zur jetzigen Welt, zu deinem Leben, zu niemandem. Ich schaue mal einfach, ich gucke einfach nur diese Doku an. Mhm. I'm immersed, sagt man auch. Mhm. Das macht mich glücklich.
Ja.
Und ich hoffe auch, dass es andere Leute glücklich macht, die es sehen. Und man muss kein Basketballfan dazu sein oder großartige Kenntnisse der NBA sein. Es ist auch ein längerer Bericht über das Dream Team.
Ja.
Tolle Episode ist auch, wie sie quasi, als sie gegen Kroatien spielen, 92. Mhm. Es wurde vorher ein Toni Kukoc, ein sehr guter kroatischer Basketballspieler, gedraftet zu den Chicago Bulls und alle sagen, boah, der Kukoc, der ist wirklich gut, Michael.
Ein Kroate, ja?
Ja.
Ja.
Boah, der ist wirklich gut. Viele Kroaten haben damals in der NBA gespielt, deshalb hatten die so ein super Olympiateam. Trotzdem keine Chance gegen Dream Team natürlich. Bird, Magic Johnson, Michael Jordan, Scottie Pippen, alle in einer Mannschaft, musst du dir mal vorstellen.
Ja.
Und auf jeden Fall haben Pippen und Jordan haben diesen armen Kukoc so auseinandergenommen, dass der jetzt noch sagt, so viele Jahre später, sagt er im Interview, so, ja, ich weiß, war nicht mein bestes Spiel, aber warum haben die mich so fertig gemacht? Ich hab denen noch nichts getan.
Oh Gott, der Arme.
Ja.
Der ist traumatisiert,
ja. Der hat auch, der, glaube ich, wurde auch nie der große Spieler, der hätte werden können, aufgrund auf dieser
zwei Jungs
absoluten Tabula Rasa-Aktion von Pippen und Jordan irgendwie.
Was mir sehr gefallen hat, weil du das sagst, das kann man auch gucken, wenn man kein Basketballfan ist. Einmal, weil sich diese Moves von Michael Jordan schon so jeglicher, das ist tänzerisch, das entzieht sich eh jeder, was will ich sagen?
Erzieht sich jeder Physik.
Ja. Wie er da durch die Gegend fliegt, dass jeder begeistert ist. Sehr schön ist aber auch,
The man that gravity forgot.
Ja. Ah, hat man so gesagt?
Nein, weiß ich nicht.
Schade.
Habe ich aus dem Wrestling.
Sehr schön ist aber auch ein Zusammenschnitt von dem Spiel, wo es geht mehr um Dennis Rodman und dazu läuft in voller Länge Prince Party Man. Das hat mir sehr gefallen.
Das ist diese Episode, wo Dennis Rodman sagt, Freunde, ich brauche eine Auszeit.
Ja.
Ich kann nicht mehr, bin fertig, ich brauche eine Auszeit.
Und dann fährt er nach Vegas.
Und sein Trainer sagt, okay, fahrt nach Vegas. Du hast 24 Stunden Zeit, dann bist du wieder da, geht's weiter, mitten in der
Saison. Ich glaube, es sind 48, aber ja. Aber es ist
oder 48, ja.
Es sind ein paar Stunden nur.
Aber er kommt nicht zurück.
Aber
nicht rechtzeitig zumindest. Ich glaube, war es nicht so, dass Michael Jordan dann tatsächlich in Vegas auch ist und an der Tür klopft und sagt, Freundchen?
Das war was anderes. Ich meine zumindest. Ich glaube,
es war nicht Michael Jordan. Aber irgendwer klopft an seiner Tür, weil Carmen Electra sagt er dann noch so, ich habe, die mit Dennis Rodman damals zusammen war oder verheiratet, ich habe mich unter der Bettdecke versteckt.
Ja.
Oh. Jetzt kommst du mal wieder mit, bitte.
Das kann dann doch sein, dann ist das eine spätere
Folge. Das ist der Cliffhanger, dass du noch, genau, du hast nur diese Rodman-Folge gesehen, da denkst du noch, er kommt zurück nach 48 Stunden.
Siehst du, deshalb zögere ich gerade.
Ja, tut er aber nicht.
Ah ja, verstehe.
Genau. Ja, das ist auf jeden Fall sehr lustig. Er kommt dann, spielt dann weiter und dann machen die so einen Rundlauf und dann sagt er, der Erste muss immer vorauslaufen und die anderen müssen die Geschwindigkeit mithalten und nicht nur das, sondern müssen ihn immer überholen. Und diese Übung findet Michael Jordan blöd und sagt halt, Leute, bitte, wir laufen ganz langsam, ja? Okay, also das machen wir nicht mit diesem blödes Spiel.
Ja.
Nur Dennis Rodman, der aber gerade aus einem Drogen-, Alkohol- und Gambling-Exzess kommt, läuft immer ungefähr einen halben Kilometer voraus und die anderen halt so, oh, fuck that Rodman-Guy.
Sehr gut, lustig.
Alles eigentlich auch, Rodman ist ein schüchterner Typ, auch in Interviews. Eigentlich wirklich ein schüchterner Typ, ne? Mhm. Also auch ein Kindheit mitten in den Projects, würde man sagen, bei The Wire.
Nee, er sagt das auch, er ist in den Projects
geboren. Aber auch keine Drogen genommen, einfach nur zugeguckt, ne?
Ja, ja. Ja, sagt er, er weiß gar nicht warum. Er hat den ganzen Tag mit den Typen abgehangen, hat bei ihnen gesessen, hat geguckt, wie die Drogen verkauft haben. Er war immer dabei, man kriegt auch, ja, ich hatte auch The Wire natürlich von meinem inneren Auge. Aber er hat selber es nie genommen und er ist immer zum Training gegangen. Obwohl er relativ spät zum Basketball gekommen ist.
Hast du Rodman auch auf dieser Couch in diesem Wohnviereck da in Baltimore sitzen sehen?
Auf einer Ledercouch mitten auf so einem grasbewachsenen Innenhof von, ja genau, das habe ich gesehen.
Ja. Ja.
Mhm.
Okay.
Ja, das ist sowieso das Interessante an Last Dance, wo die alle herkommen. Und das Leben als junger Schwarzer, was musst du als schwarzer junger Mann tun, um da rauszukommen?
Interessiert mich auch, aber ich muss sagen, am meisten bin ich natürlich schon gebannt von diesen alten Spielausschnitten.
Naja, ja, das stimmt sich auch.
Ja. It blasts me away.
Ja. Ich habe übrigens Black as Fuck gesehen.
Black as Fuck?
Ja, ich dachte, das kommt jetzt ganz gut dahinterher.
Was ist das
jetzt so eingeworfen? Black as Fuck, Serie auf Netflix, eine Meta-Sitcom, zwei Folgen von Kenya Barris. Hast du Black-ish gesehen?
Nee.
Ich habe auch nicht gesehen. Ich kann das auch nicht. Ich habe auch zwei Folgen geguckt, ohne zu wissen, dass derjenige, der da Kenya Barris ist, dass den wirklich gibt. Aber jetzt weiß ich, und es macht die Sache wirklich nicht schlechter. Es ist neureiche, schwarze Familie, super, Kenya Barris, super erfolgreich. Das Ganze aus der, hat 6 Kinder. Erzählt aus der Perspektive der Tochter, die ein selber kurzes Vorstellungsvideo drehen muss als Bewerbungsfilm für New Yorker Filmhochschule und sagt, ja, mein Vater ist reich, er hasst aber sein Geld, will es schnell loswerden, schaut mich an, ich muss hier mein Bewerbungsvideo drehen, sieht man die Kamera von oben, ist ein 7-köpfiges Fernsehteam, die haben The Revenant mit weniger gedreht, ich hätte das auch alles hier mit meinen Galaxy machen können, aber so ist halt mein Vater. Und ja, von den Schwierigkeiten als reiche Familie und neureiche schwarze Familie. Und es ist, er muss allen sagen und klar machen, er ist black as fuck. Jede einzelne Folge hat einen Titel, das alles ist alles nur wegen der Sklaverei. It's all because of slavery. Ja, kennst, also ich fand's, ich
finde. Also der Let me get this straight,
ja.
Rüdiger.
Das, ja.
Der Witz, er ist neureich und quasi in einer Gesellschaft, die eigentlich nicht versteht, wie schwarz und wie seine kulturellen Ideale und es, seine und, Herkunft ist. Er muss sich erklären.
Er muss sich,
weil er durch das Geld in einer Gesellschaft ist, wo das eigentlich nicht selbst, wo dieser, das, die Brotherhood nicht so selbstverständlich
ein bisschen,
ist.
Oder das, ja, vielleicht. Aber die sind alle sehr reich. Also er bewegt sich.
Bewegt er sich unter Schwarzen oder unter Weißen?
So wie als auch.
Okay.
Aber er sagt, I fucking hate white people.
Ja.
Ja. Und es sind aber alles die White People, die er trifft, sind alle, was ich was, sind alles Cameo-Auftritte von absoluten, auch Berühmtheiten, die ich jetzt auch gar nicht so kenne, ich musste nachgucken. Zum Beispiel trifft er irgendwann den Autor von Modern Family.
Hm.
Und dann checken die sich so ab und so und der fährt halt einen Toyota Prius. Und er selber fährt natürlich als Schwarzer, er fährt einen wahnsinn Supersportwagen. Und darüber, solche Gedanken, was das für ein Move ist, jetzt welches Auto zu fahren und warum er das macht und warum nicht mal. Es ist unfassbar überspannt. So, es ist so ein bisschen, es ist so.
Das ist eine Comedy?
Ja, es ist eine Comedy.
Ja.
Ja, es ist wahnsinnig überspannend. Es ist ein bisschen, mir fällt Woody Allen ein, wo ich jetzt Woody Allen gar nicht so mag. Aber es
oder,
ist so,
oder es klingt auch nach Curb Your Enthusiasm ein bisschen.
Ja. Ja, vielleicht. Genau.
Das ist auch sehr überspannt.
Ja. Und ich finde es wirklich sehr, sehr lustig.
Ja, würdest du es empfehlen unseren Hörern?
Darauf will ich hinaus. Ganz großartig, Jungs, auch seine Frau, gespielt von Rashida Jones.
Ja, muss nicht auf den Tisch hauen,
deswegen. Oh, bitte. Ich tue es nie wieder. Du hast vollkommen recht. Und ja, die beiden sind ein Dreampaar. Und die sechs Kinder sowieso.
Okay. Black as fuck.
Black as fuck.
Rüdiger Rudolf, für Sie. Black as fuck. Dann habe ich dir noch das Tiger King Special mit Joe McHale empfohlen.
Ja.
Was ich eigentlich gar nicht gucken wollte, weil ich genug Tiger King hatte. Nach 7 Folgen.
Ja.
Aber
ich war zu blöd, es zu finden.
Hast du es nicht gefunden?
Nee.
Das ist einfach Folge 8.
Ach so,
ja.
Also die letzte Folge.
Ja.
Aber das, dann steht es im Inhalt nicht drin, dummerweise. Da stehen ja so kurze Inhaltszusammenfassungen bei Netflix, da stand nichts von Tiger King drin. Ich habe so ein paar Sachen reingeguckt, das hat mir so gar nicht gefallen, was ich dann da jemals gesehen habe. Deshalb habe ich dann irgendwann die Suche aufgegeben und noch weiter Black as Fuck geguckt.
Ja, also dachte ich erst auch, aber man verpasst wirklich eigentlich eine der besten Tiger King-Folgen, weil
stimmt,
Joe McHale sitzt zu Hause mit einem iPhone, nimmt sich selber auf und macht eine Zoom-Konferenz mit Leuten aus Tiger King.
Ach.
Natürlich nicht mit Joe Exotic, weil der sitzt ja im Knast.
Ja.
Aber zum Beispiel dem Chef Zookeeper, Headkeeper.
Ja.
Dem Blonden, weißt du, mit den langen Haaren?
Mit den langen Haaren, der lange Zeit immer nur eine Sonnenbrille auf hat.
Ja, genau. Ich hab vergessen, ich hab's mir nicht aufgeschrieben, wie heißt es, tut mir leid. Es wirklich, erstmal, es lässt keiner ein gutes Haar an Joe Exotic.
Ja.
Und es ist wirklich lustig, die nochmal zu. Die erzählen halt tatsächlich mitten in Corona, was ist passiert, nachdem das gesendet wurde.
Okay.
Der Headkeeper ist der Einzige, der es nicht gesehen hat.
Ich könnte mir vorstellen, dass Joe Exotic, gut, der kommt jetzt nicht zu Wort, aber
nee.
Corona ist nicht sein Ding, glaube ich.
Ja, aber das kriegt er nicht mit dem Knast.
Ja.
Naja. Es geht immer darum, dass er jetzt eigentlich so berühmt ist, wie er immer sein wollte.
Ja.
Und die einen sagen so, der kriegt es ja nicht mit, jetzt hat er nichts davon, Edge. Andere sagen, ja, der kriegt es ja wohl mit, der ist der King da gerade.
Mhm.
Aber dieser Headkeeper, der ist wirklich ein wahnsinnig, das ist wirklich ein lustiger Typ, der hat so einen trockenen Humor. Joe McHale, bekannt als Community, kennst du ihn vielleicht, der Community, der good-looking Guy von Community, weißt du, der
Ja, natürlich, ich gucke doch gerade
Community. Post, der Posterboy.
Ja.
Der sagt zu ihm so, was sagst du dazu, dass man bei dir schon Ähnlichkeiten zwischen dir und Vince Neil, Sänger von Mötley Crüe, festgestellt hat?
Oh.
sagt er nur so, I fucking hate Mötley Crüe. Too plastic, man. Too plastic.
Okay.
Genau. Und stellt sich zum Beispiel auch raus, interessante Fakt noch, dass diese Country-Videos von Joe Exotic,
ja.
Da sagt sein alter Ex, sein Ex-Ehemann, weißt du, den man so ein bisschen als Meth-Head Hillbilly hingestellt hat.
Der mit den schlechten Zähnen, ja.
Und den Tätowierungen, was sich auch wirklich drüber beschwert, in der Dings sagt so, ich glaube, er ist es, der sagte, that's definitely not his voice. Also der singt es nicht selbst, diese Country-Songs.
Oh.
Das ist mir aber auch schon aufgefallen in der Serie, die Stimme ist sehr gut, sind tolle Songs, also es ist eine tolle Stimme. Mhm. Und dann irgendwo singt er auf so einem Empfang, singt er mal einen Song von sich an und das klingt nicht ganz so.
Mhm.
Und
dann Milli Vanilli gesungen.
Okay, der ist Okay, Boomer. Auf jeden Fall, das ist eine interessante Tatsache. Dann sagt dieser Cowboy, vergiss auch wie, dieser Cowboy-Typ, der eigentlich diese Doku, der seine Show gedreht hat, der gleich am Anfang von Tiger King vorkommt, der Typ mit dem Hut, dem das Studio auch abgefackelt wurde.
Ja, ich weiß mehr.
Der sagt zum Beispiel auch, der wohnt mittlerweile in Norwegen, auch ganz kurios.
Geil.
Der sagt, warum habt ihr denn nicht erwähnt, 7 Folgen lang, dass der Mann panische Angst vor Wildkatzen hat?
Joe Exotic?
Ja. Kommen auch nochmal so ein paar so gruesome Details, wie er halt so Katzen, so Jungkatzen erschießt und so.
Mhm.
Also man lernt noch was drüber. Und toll, es wird auch nochmal drüber gesprochen, der ganz toll ist dieser, der Wahlkampfmanager von Joe Exotic.
Ja.
Ein tolles Interview.
Ja.
Und da geht es auch nochmal drum über Joe, ich glaube, er heißt Joe Garrison, der Typ, der zu Eye of the Tiger auf dem Wasserscooter irgendwie fährt. Erinnerst du dich?
Ja.
Hast du nicht so lange weit geguckt? Das ist quasi eine der meist gemimten Szenen in Tiger King, dass irgendwann so und Joe Garrison, dieser sonst, ich weiß gar nicht, was der vom Beruf ist, der quasi die alle bei den Feds hinhängt, beim FBI, dass der mit Jetski auftaucht und das ist quasi eine der lächerlichsten Szenen. Und da hat da ging es irgendwie um das FBI. Und da hat Joe McHale gesagt, der nur den wunderbaren Satz, did you report his haircut to the feds? Ist so ein beschissener. Der fällt wirkt jetzt wahnsinnig dick und der fällt aber durch meistens sehr interessante Frisuren auf. Irgendwie.
Sehr gut.
Ja, wirklich sehr lustig. Übrigens, auch zu Mandalorian noch ein Nachtrag. Es gibt eine Sendung, die heißt Gallery, da besprechen der Clone Wars Regisseur Dave Filoni, also eigentlich alle Regisseure von Mandalorian besprechen ihre Arbeit mit Star Wars. Das ist sehr interessant.
Mm.
Das ist auch für Schauspieler, glaube ich, und Filmschaffende sehr interessant. Und es ist richtig auch eine gute Stimmung da.
Mm-hmm.
Es herrscht eine gute Stimmung. Okay, gut. Ja, dann habe ich 000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 erzählte ich dir davon.
Ja.
Habe ich zu Ende geguckt. Bin jetzt raus. Kannst nicht mehr empfehlen. Ab Folge 5, muss man sagen, jumpt das Ding, den Shark so dermaßen. To jump the Shark, den Bogen überspannen. Ne?
Wie viele Folgen hast du dann noch durchgehalten?
Ja, ich habe da schon alle geguckt.
Ja, ja, eben.
Wie viele sind's dann noch? Ich glaube, 18 insgesamt.
Okay.
Und es sieht wahnsinnig gut aus. Also es ist die Arbeit von Experten filmisch. Es ist selten so eine gut aussehende Serie gesehen. Aber es nimmt sich viel zu wichtig. Es ist wirklich unnötig brutal. Und wenn man mal hinter diesen wahnsinnigen Ästhetizismus sieht, und auch, man denkt ja immer, man hat hier eine Don Winslow-Verfilmung vor sich, ne? Von den, wie das Kartell funktioniert und die Zusammenhänge und die Mafia und Kriminalroman. Und wenn man mal genau hinschaut, es ist kein Don Winslow-Roman, sondern es ist eigentlich eher GZSZ-Dialoge.
Mm.
Es ist eigentlich der, und das macht es natürlich auch schön, aber es ist wirklich der pure Ästhetizismus in Form von einer Mafia-Serie. Und in Form von einer Serie, die tatsächlich nur von einer einzigen Kokainlieferung handelt. Und was die alles bewirkt und bewegt, darum geht.
Okay.
Aber mir hat es da nicht mehr gefallen, muss ich sagen.
Schade.
Ja.
Ich habe für dich was geguckt.
Ja, was hast du geguckt?
Ich habe mir eine Folge Normal People angeguckt.
Ja, ich habe dich beauftragt, stimmt.
Ja.
Ja. Es ist Normal People ist eine Verfilmung des Romans von Sally Rooney, glaube ich. Und es geht um zwei junge Menschen, die sich kennenlernen in ihren Jugendjahren und immer wieder zusammenkommen. Es ist eine On-and-Off-Beziehung, kann man sagen.
Mhm.
Und ich habe es mir teilweise, ich habe es mir ein bisschen nicht an. Erstens habe ich kein Hulu, zweitens mal habe ich gedacht, es geht so viel um Heartache and Heartbreak.
Okay.
Nach dem Sex.
Das wäre jetzt meine Frage, warum ist dir das Herz, du hattest Angst, dass dein Herz gebrochen wird?
Ja, weil ich ein bisschen, bin einfach, glaube ich, ein bisschen dünnhäutig in so emotionalen Angelegenheiten
gerade. Ja, ja.
Ja. Weiß nicht, ob ich da über so Paare nachdenken will, die sich kriegen und dann wieder nicht kriegen und etc. etc. Ist mir vielleicht gerade nicht, steht mir vielleicht gerade nicht der Sinn.
Ja, ja.
Aber jetzt kommst du.
Ich habe nur die erste Folge gesehen. Ich kann mir aber vorstellen, dass ich wusste das mit dem On-Off zum Beispiel gar nicht. Man bekommt nur in der ersten Folge sehr erzählt, hier bahnt sich gerade zwischen diesen beiden Schülern, das spielt in Irland, an einer Schule, nein, ich weiß nicht die Bezeichnung, also die sind schon ein bisschen so Gymnasiumalter und ja klar. Und hier bahnt sich gerade eine ganz große Liebe an, aber ich prall so ein bisschen ab. Ich komme, ich selber, also die beiden verlieben sich offensichtlich sehr. Das ist das, was erzählt wird. Sie kommen aus unterschiedlichen Verhältnissen, eher aus ein bisschen einfacher. Seine Mutter putzt bei den Eltern von ihr, die offensichtlich sehr wohlhabend sind. Sie ist so ein bisschen das traurige, einsame Mädchen, die sehr gut in der Schule ist, aber ihren Lehrern unglaublich Feuer gibt, die alle Anweisungen hinterfragt und sich nichts gefallen lässt. Aber er ist der Einzige, er ist ein bisschen so einem blöden Sportler-Freundeskreis drin, aber er findet sie super interessant. Und völlig klar, hier verlieben sich zwei so richtig. Das Problem ist, dass ich mich nicht so in die beiden verliebe. Ich verstehe es nicht. Ich habe so ein bisschen Angst, dass mir in den nächsten Folgen da einiges. Ja, dieses On and Off, also es ist eine große Behauptung da, der ich nicht so richtig folgen will.
Also man lobt vor allem die Serie für diese scheinbar unglaubliche Leistung von Daisy Edgar Jones, die weibliche Hauptrolle, und Paul Mescal.
Naja.
Oder Mescal, je nachdem, wie man es konsumiert. Es wird überall wirklich, it has raving reviews.
Ja, das habe ich auch gesehen.
Die People sind aus dem Häuschen.
Okay.
Kann man sagen. Okay, aber dich jetzt nicht überzeugt.
Mich hat die erste Folge jetzt vielleicht.
Ja.
Muss ich weiter gucken.
Ja, fair enough.
Bin ich verliebt.
Bist nicht verliebt in normal people.
Nein.
Okay, gut. Aber du würdest sagen, erste Folge könnte ich mir
die gefahrlos erste Folge anschauen. Bist du nicht heartbroken, weil da geht es erstmal ums Verlieben.
Okay, ist das schön. Wobei das ja auch. Naja, gut. Hayley Williams. Eine Frau, die in ihrer Ex-Band Paramore auch meistens durch Heartbroken Texte auffällt, aber durch sehr schöne und sehr clevere. Paramore hat ein sehr schönes letztes Album rausgebracht. Da gibt es zum Beispiel einen Song, der heißt Rose Colored Boy. Da geht es darum, dass sie nicht zurechtkommt mit dem Menschen, mit dem sie gerade irgendwie mehr Zeit verbringt, weil der alles durch die rosarote Brille sieht und sie sagt, lass mich traurig sein einfach.
Hm.
Das findet man selten so Lieder irgendwie und hat mir gut gefallen. Und Hayley Williams hat ein Soloalbum rausgebracht, für das sie sehr gelobt wird, was wirklich weggeht von diesem. Das letzte Album hatte so Talking Heads Elemente, aber eigentlich ist es tatsächlich Paramore eigentlich so eine Emo-Band, muss man sagen. Geht da ziemlich weg, geht ein bisschen ins experimentelle, songwriterische. Petals for Armor heißt das Album, hat sehr viel Lob bekommen. Mich hat es noch nicht so gekriegt. Zwei, drei Songs fand ich ganz gut, aber in Amerika ist man ganz begeistert von Hayley Williams erstem Soloalbum.
Okay.
Genau. Ich bin eher begeistert von.
Jetzt kommt's.
Clouseau.
Ah.
Clouseau hat eine Single, die ist so ein bisschen von der rhythmischen und harmonischen Grundstruktur so ein bisschen wie Sunshine Reggae von Laid Back, du erinnerst dich?
Ja.
Und ich glaube, die heißt Sag mal, was du willst. Und ich bin unglaublich großer Fan dieser Single. I turn this shit up to the max, Rüdiger.
Okay.
Ich tanze hier in der Wohnung. Ich tanze hier in der Wohnung.
Bist du dann alleine oder?
Ja, nee, mein Sohn ist da und schämt sich wahnsinnig für mich.
Meine Kinder hassen das. Wenn ich anfange zu singen und tanzen, ich werde niedergebrüllt.
Ja.
Papa, hör auf!
Ich habe dann versucht, ihn zum Tanzen zu bewegen und da kam tatsächlich nur Schmerzensschrei.
Ja.
Au, lass mich los, au. Ich dachte, ich schlag ihn. Dabei wollte ich nur tanzen mit ihm. Nee, aber trotzdem, ihr seid Single.
Okay.
Sorry, ich bin so ein Pop. Ich werde immer poppiger.
Mhm, mag schon.
In meinem Musikgeschmack.
Ist fein.
Aber auch das ist das ist auch eine Art Loslassen, finde ich. Es erleichtert mich sehr. Mhm. Erleichtert mein Leben auch. Mhm. Ich habe auch neulich eine Clouseau-Single, eine ältere, gecovert. Ich habe keinen Zentimeter gecovert, kann man auf meinem Soundcloud-Account nachschauen oder auf der meiner Website, weil ich das auch ein wahnsinnig schönes Liebeslied finde. Und bei Clouseau-Texten geht es mir immer so, they don't quite hit the mark. Also ich finde diese Link immer leicht daneben. Also ja. Er ist nicht der begabteste Lyriker, finde ich. Aber er hat so ein...
Er ist nicht der begabteste Lyriker oder findest du, dass er inhaltlich die Sache mit der Liebe noch nicht so ganz erfasst hat?
Nee, doch, das glaube ich... Nee, ich glaube, er hat so eine gewisse Perspektive, wo er Sachen nicht an sich ranlässt.
Ja.
Und im Laufe der Jahre kommen Emotionen immer näher an sich ran. Man sieht ihm beim Erwachsenwerden zu in seinen Texten. Das finde ich wahnsinnig faszinierend und authentisch, deshalb mag ich es so gerne. Nur ich finde, wie er textet, ist manchmal ein bisschen zu... naiv und trifft es auch nicht so ganz. Also, aber trotzdem, da ist immer ganz viel Authentizität dabei. Also irgendwie ist er so ein glaubhafter Typ. Und ich mag sein, er hat so einen boyish Charm. Ne? Er ist also wirklich so ein bisschen so ein frecher Junge eigentlich immer noch, obwohl er über 30 ist mittlerweile. Und das mag ich sehr an ihm.
Die junge Freshness.
Ja, da ist er wieder.
Ja, da ist er wieder.
Genau. Dreier mit Clouseau.
Gut.
Ja. Da lenkst du sofort ab. Ne? Immer wenn es um Sex geht, Rüdiger sofort so.
Die nee, Dreier.
Ja. Dreier. Nein. Dreier, Pornhub, alles weg. Alles weg. So, jetzt können wir über Fußball reden.
Mhm.
aber wollen wir eigentlich noch über Fußball reden? Ist die grundsätzliche Frage, die wir uns gestellt haben im Vorfeld dieser heutigen Sendung.
Ich finde, die entscheidende Frage ist, wollen wir dann, wenn es dann losgeht, über Fußball, über den, der dann gespielt wird, noch berichten? Über
Das meine ich auch.
Über das Gesellschaftliche jetzt, was jetzt so, wie das so, wie sich der Weg dahin erarbeitet wird, das ist schon sehr interessant zu beobachten.
Klar. Ja, auf jeden Fall.
Das sollten wir tun. Ich weiß es nicht, ob man vielleicht doch mal... Nee, ich finde, vielleicht berichten wir nicht mehr drüber. Ich glaube, wenn ich jetzt an unsere Hörerschaft denke, Fußballfans haben wir eh alle vergrault.
Ja.
ja.
Beziehungsweise die Fußballfans, die noch dabei sind, die teilen entweder unseren Unmut oder haben Verständnis oder mögen uns so gern, dass sie Verständnis dafür haben, wenn sie zum Rasenfunk.
Und haben hoffentlich auch noch was übrig für alles, was wir jetzt sonst noch so reden, weil sonst
wird es schwierig.
Sonst wird es sehr schwierig.
Ja.
ja.
Okay, also es fing an, die Woche fing fußballtechnisch an mit dem Kalou-Video.
Ja.
Dein Hot Take dazu? Oder weniger Hot Take?
Was heißt Hot Take? Ich weiß gar nicht, ich finde, man kann jetzt gar nicht, also ich. Kalou hat ja, also ich finde, es zeigt einfach nur, dass es nicht funktioniert. So sind die Jungs, so sind die alle. Und das ist jetzt auch nicht besonders. Kalou ist jetzt in dem Zusammenhang nicht besonders und Hertha BSC auch nicht. Die sind so, wie sie sind und das wurde gezeigt.
Ich fand es eher bemerkenswert, wie süß er sich entschuldigt hat, irgendwie Besserung gelobt hat.
Ja.
Es hat eigentlich eher ein besseres Licht als ein schlechtes auf ihn geworfen, fand ich. Ich finde, das war halt so ein Behind-the-Scenes-Corona.
Ja.
Und ich glaube, wenn man Behind-the-Scenes-Corona, das betrifft nicht nur Fußballvereine, das betrifft auch irgendwie, ich gucke mir gerne die Polizisten an, wie sie irgendwie einen Zentimeter entfernt voneinander irgendwie stehen. Behind the scenes bei der Polizei, bei der Feuerwehr, behind the scenes in Casual-Dating-Portalen. Ich glaube, es passiert behind the scenes ganz viel mehr, was nicht okay und nicht erlaubt ist, als man denkt.
Ja.
Das ist halt schlecht, sowas zu posten. Das ist die einzige, das ist wahrscheinlich die größte
wie Dummheit. Ungeschickt.
Dran. Ja, wie ungeschickt. Ja. Wie tollpatschig.
ja.
Wie ja. tump. Mhm. Aber mich hat es nicht vom Hocker gerissen, muss ich sagen.
Nee.
Ich dachte, eigentlich war es mir klar, dass es so ist.
Ja.
Ich habe mich eher gefragt, jetzt soll es ja wieder losgehen, nächstes Wochenende, der Spielbetrieb.
Ausgerechnet mit dem Derby, Bernie.
Ja.
Mit dem Revier-Derby.
Schalke Dortmund, meinst du?
Mhm.
Ja. Was ist denn jetzt los mit diesem, vielleicht kannst du mir das erklären, was ist los, jetzt müssen die Spieler sich in Quarantäne, Hotels oder Unterkünfte begeben, oder?
Genau, in Dresden. Dresden gibt es 2 positive Fälle. Oder 3 sogar? Ist auch egal. 2?
Nee, nicht. Das hat nichts mit Dresden zu tun, sondern das müssen die so oder so machen. Die müssen sich jetzt irgendwo.
Nein, pass auf.
Ja.
Die Dresdner sind im Unterschied. Also, es gab ja in Köln schon mal 3 Fälle. Aber die waren noch im Kleingruppentraining. Die in Dresden sind bereits eine Stufe weiter in diesem DFL-Hygieneprogramm. Die sind bereits im Mannschaftstraining.
Mhm.
So, und weil die bereits im Mannschaftstraining trainiert haben, muss jetzt die ganze Mannschaft in 2 Wochen in die Quarantäne. Das ist der Unterschied. So, und die Entscheidung. Nee,
das wusste ich. Ich dachte, aber ich habe zum Beispiel auch gelesen, dass verschiedene Spieler quartieren sich jetzt für 2 Wochen oder quartieren sich jetzt erstmal in einer Woche einfach
nur eine Woche.
Isoliert vom.
Genau, die gehen alle ins Mannschaftshotel. Das tun alle.
Ja.
Alle Bundesligamannschaften beziehen jetzt Hotels.
Das wollte ich wissen.
Du findest auf Kicker Listen von Hotels, wo sie alle wohnen. Unter anderem wohnt Union Berlin, die auswärts antreten müssen in München, glaube ich. In einem Hotel, wo ich erst neulich residiert habe, Werner, ich habe im Brennerpass davon erzählt, im Basinghausen, im Sporthotel, wie heißt das, Fuchsbachtal.
Mhm.
Das hat mir gefallen, als ich das gelesen habe. Das befindet sich ganz am Ende einer Sackgasse in einem Tal und man guckt von den Hotelzimmern runter auf die Fußballplätze. Ich glaube, das ist das ideale Hotel dafür, um jetzt noch was Positives zu sagen.
Aber wie geht's weiter?
Wie geht's weiter?
Die sind jetzt in diesen Hotels,
ja.
Trainieren,
ja.
Gehen ins Hotel, spielen PlayStation, trainieren wieder. Ne?
Ja.
Und dann kommt das Spiel?
Nein, pass auf, das Verrückte ist, das, was schon ein bisschen lustig und zumindest erzählens- und bemerkenswert ist, ist, dass alles drumherum hat so ein bisschen Abstandsregeln. Also die fahren mit mehreren Bussen hin, damit man viel Platz hat. Auch beim Essen und so weiter, alle sitzen weit auseinander. Aber am Spielfeld geht es natürlich ran an den Mann.
Ja.
Da wird, also auf dem Spielfeld, und das muss es ja letztendlich auch im Spiel sein, letztendlich wird so viel Brumborium drumherum getrieben, dass du auf der Bühne, auf dem Platz keine Gedanken mehr an Kontaktbeschränkungen verschwenden musst.
Okay. Und wie geht's dann weiter? Dann ist das Spiel, dann kommt's zum, also am Wochenende sind dann die Spiele, ne?
Ja.
Und dann geht man zurück ins
Hotel, ja.
Wann sieht man seine Familie? Gar nicht mehr diese Saison.
Ich glaube.
Nein, das kann nicht sein, Rüdiger.
Oder auf so, na, vielleicht das, ja.
Die sind doch auch so, die haben ja eigentlich auch, die dürfen.
Siehst du das? Ah, das weiß ich auch nicht.
Ja, das hätte mich jetzt interessiert.
Mhm. Ja. Naja, vielleicht sehen sie schon doch Teile der Familie, aber vielleicht nur einen gewissen Teil. Nee, ich überlege gerade, weil es in der Tat auch so war, dass, nee, ich weiß es nicht. Ich weiß es einfach nicht.
Okay.
Den Teil habe ich nicht recherchiert. Damn it.
Und dein Interesse am Fußball ist gerade wie groß? Auf einer Skala von 0, nämlich fuck you, you cunts.
Ja.
Und 10. Super, endlich geht's los.
Ja, Champions League Finale.
Ja.
Eine 2 würde ich geben.
Eine 2.
Es ist noch ein mildes Interesse da. Wenn ich jetzt, ich werde nicht anders können, ich werde mir mal, wenn die Geisterspiele gespielt werden, natürlich gucke ich mal die Ergebnisse.
Wie kriegt man jetzt so viele Spiele eigentlich in so weniger Zeit unter? Weil Champions League läuft doch auch weiter, oder? Wie steht's mit Champions League?
Dammit, auch das siehst du, hätte ich mal recherchieren können, habe ich nicht gemacht. Weiß ich nicht. Nee, glaube ich nicht.
Glaubst du nicht?
Sind die anderen Länder denn schon so weit? Weiß ich gar nicht. Wie weit sind die denn?
Weiß ich nicht.
Ach Mensch.
Das
mit dem Fußball-Podcast.
Also Liga-Fußball hat Vorrang, habe ich gelesen. Wahrscheinlich ist noch keine Entscheidung benannt.
Ja.
Aber ich dachte, vielleicht weißt du ja mehr als ich.
Nee.
Okay, gut, wir sind trotzdem dabei. Du würdest dir, also wie kriegt man so viele Spiele jetzt in so wenig Zeit unter? Ist es organisatorisch?
Englische Wochen. Glaube ich.
Jetzt eins nach dem anderen.
Ja. Keine Ahnung.
Also man legt jetzt... weil dann wartet man ja nicht eine Woche jetzt dann immer in Quarantäne bis zum nächsten Spiel, sondern geht's zacki, 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 zacki.
Ja, aber Dresden zum Beispiel müssen die Spiele ja nachgeholt werden.
Die fallen jetzt aus, ne?
Dresden fällt jetzt für die nächsten 2, wahrscheinlich sogar 3, 4 Spiele aus, weil die natürlich jetzt, glaube ich, erstmal alle in Quarantäne sind, erst dann wieder mit Kleingruppentraining, dann mit Mannschaftstraining anfangen.
Aber das ist doch lustig, weil lustig ist es natürlich nicht, aber wenn es jetzt bei einer anderen Mannschaft auch passiert, dann, es braucht nur noch 2 Mannschaften irgendwie, dann ist alles wieder durcheinander
geworfen. Dann ist vorbei. Es kann passieren. So, und die Entscheidung, ob, wenn sowas passiert wie in Dresden, ob jetzt einfach nur die beiden isoliert werden oder die ganze Mannschaft, die trifft der jeweilige Amtsarzt. Und das heißt, für die unterschiedlichen Teams der Liga im ganzen Bundesgebiet verteilt, entscheiden diese Fragen unterschiedliche Amtsärzte. Der eine mag härter entscheiden, so wie die Amtsärztin in Dresden. Die andere sehen das vielleicht ein bisschen lockerer und sagen, nee, nur die beiden und der Rest kann weitermachen. Hm. Auch interessant.
Ja, sehr interessant.
Ja. Und ich finde, und wenn dann die Geisterspiele da sind, die Spiele an sich werde ich mir nicht angucken.
Nein. Aber die hältst du auch so
nicht. Ich finde auch Geisterspiele sind, ich habe auch ein bisschen jetzt mehr eine Meinung zu Geisterspielen. Ich finde, es ist richtig eine andere Sportart. Ich finde, es ist eine andere Sportart. Es fördert von einem Publikum vor 40, 50.000 Leuten zu spielen, musst du nochmal anders drauf sein, Fußball zu spielen als, ich glaube, es gibt Leute, die können besser Geister spielen als, gibt es nicht so Leute, die können besonders gut bei Flutlicht spielen, habe ich mal gehört. Manche können halt besonders gut spielen, glaube ich. Ich glaube, das ist ein neues Talent, ob du gut Geister spielen kannst.
Ich gucke seit Monaten ja Geister-Wrestling.
Ja.
Und es ist, also ich gucke es eigentlich nicht mehr. Das macht nur noch wenig Sinn, Wrestling ohne Publikum.
Umso erstaunlicher finde ich, wie gut die Witze von Harder ohne Publikum funktionieren.
Ja.
Du denkst immer, Stand-Up-Comedy, Kabarett und was, also so, es funktioniert nur mit Publikum, es ist der Dialog.
Ja, aber genau.
Und ich weiß gar nicht, was der Harder da macht, dass es bei ihm trotzdem funktioniert.
Ja, weißt du, was ich sage?
Dann sieht man,
er schreibt halt einfach gut.
Er schreibt wahnsinnig gut.
Er schreibt gut und dann trägt das so vor, als wäre es nicht geschrieben.
Und er geht irgendwie trotzdem in Dialog. Er schafft es, obwohl niemand da ist, in Dialog zu gehen.
Ja, er ist halt einfach gut. Natürlich, wenn du Sebastian Puffpuff interviewst, irgendwie auf Spiegel Online, und fragst, wie schwierig es ist mit der Pointe ohne Publikum. Ja, natürlich schwierig, weil du bist ein scheiß Comedian. Also dann ist halt auch schwierig ohne Publikum. Ne? Und was hältst du eigentlich von dieser Frau, über die da jetzt berichtet wurden, weil man einen ihrer Witze aus dem Kontext ein bisschen gerissen hat, der so einen, dann so einen antisemitischen Touch auch bekommen hat?
Ich weiß gar nicht. Ach so, Lisa Eckhart.
Ja, genau.
Ah, die mag ich gar nicht.
Ja.
Wenn du von mir einen klaren Satz haben willst, eine Meinung, ohne jetzt irgendwas so, ich finde sie überhaupt nicht lustig. Ich finde sie, mir fällt ja da dieser Witz ein mit Delfinen und Kabarettisten, den Witz, den ich auch im Kadeko mache. Was ist die große Gemeinsamkeit zwischen Kabarettisten und Delfinen? Beide benutzen drei Viertel ihrer Intelligenz, um Intelligenz vorzutäuschen. Also nee.
Ja.
Das ist sehr aufgebauscht.
Ich benutze mal ein Idiom, was wir in den Anfang der 2000er immer gesagt haben. Da hätten wir gesagt, ich finde die Horror die Alte.
Ja.
Ja. Wollen wir einfach Lisa Eckhart gegen Erika Radcliffe austauschen, dann ist alles okay, oder?
Ja, Erika Radcliffe, genau. Das ist die beste Art hier, genau. Also, ja, Erika Radcliffe finde ich viel lustiger. Ich finde dieses Video, was dir geschickt habe, ich finde das viel lustiger.
Ja. Da geht es auch um Verschwörungstheorien, könnte man meinen.
Ja.
Aber eigentlich auch nicht.
Ja, ich finde auch die Musik darunter brillant.
Ja.
Und diese Texte, ja.
Ja.
Also Leute, Erika Radcliffe statt Lisa Eckhart.
Ja. Ich finde die...
Kommt beide aus Österreich.
Ich finde das Selbstbewusstsein, mit der Erika Radcliffe Gympants oder Leggings trägt, allein das ist lustiger als jeder Witz von Lisa Eckhart jemals sein könnte.
Ja.
Okay, Sopranos Rewatch.
A second opinion.
Es geht viel um Onkel Junior. Wird operiert, Tumor wird rausoperiert.
Genau, das ist eigentlich der wichtigste. Also darauf bezieht sich Second Opinion am offensichtlichsten.
Ja, genau. Eine zweite Meinung wird ja gern eingeholt bei Ärzten, vor allem auch bei gravierenden Fällen. Es geht tatsächlich viel um Prozedere von Krebs und Tumor. Ist, wie wir beide wahrscheinlich beurteilen können, sehr authentisch alles.
Mhm.
Und nach der ersten Operation stellt man halt fest, man weiß nicht, ob man alle befallenen Zellen bekommen hat, wie es halt oft so ist. Man muss halt dann mehr gesundes Gewebe rausschneiden, um da sicher zu gehen. Man kann nie sicher gehen. Aber bei einem, wie alt ist er?
Ich glaube gar nicht so alt.
68?
Ja, sowas. Ich glaube 68, 69, sowas, ja.
Genau. Ist trotzdem natürlich nicht mehr.
Nee.
Darf man nicht so viel gesundes Gewebe wegnehmen, sonst hat er keins mehr. Und er holt sich aber eine zweite Meinung ein und das behagt dem Chefchirurgen Dr. John Kennedy aber nicht.
Und zumal er überhaupt keinen Bock drauf hat, sich die zweite Meinung. Das ist, finde ich, unglaublich süß. Genau, der heißt Kennedy und aus irgendwelchen Gründen, also Corrado ist richtig, hat einen Crush an diesen Mann.
Er sagt immer, vertraut ihm blind.
Ach, Dr. Kennedy, alles, was Sie sagen, alle hier müssen Sie unterschreiben. Und genau, und wie heißt er denn, Bacala? Bobby Bacala ist immer so, der sagt, Junior, solltest du das nicht mal durchlesen? Er sagt, nein, Dr. Kennedy, ja.
Ist Tony Soprano, der letztlich sagt, du musst dir eine zweite Meinung holen.
Ja, auf den dann Junior hört, ja.
Ja, genau. Das tut er und dann sagt Dr. Kennedy, oh boah, ich habe keine Lust mehr hier durch einen anderen Kollegen über die Schulter schauen zu lassen, fuck Junior, ne?
Mhm.
Und es führt dann dazu, dass Tony Soprano mit einem Titan-Golfschläger anrücken muss, um ihn davon überzeugen, die OP doch zu vollziehen.
Ja.
Auf der anderen Seite geht es drum, und das ist, teilweise muss ich sagen, läuft es mir eiskalt den Rücken runter, wie Chris von seinem neuen Vorgesetzten. Seit Chris ein Made Man ist, muss er an Pauli berichten und wird von dem schikaniert. Ne?
Er wird von ihm schikaniert.
Nach Strich und Faden.
Und es gibt eine Szene am Billardtisch im Badabing.
Ja.
Wo Pauly Christopher mal die Hosen runterlassen muss.
Ja.
Er lässt ihn die Hosen runterlassen, um zu gucken, ob er einen Wire trägt.
Ja. Aber noch schlimmer ist ja, als die mitten in der Nacht, um 2 Uhr.
Aber wenn ich dazu sage,
Bernie, ich dachte, du wärst fertig.
Bernie, ich habe gedacht, das ist eine Traumsequenz. Ich habe gedacht, es wäre eine Traumsequenz. Das macht er gerade nicht wirklich.
Ja.
Aber es passiert.
Aber noch surrealer finde ich, dass sie um 2 Uhr morgens in sein Apartment kommen.
Ja.
Und die Wohnung durchsuchen vor Adriana und Pauly an Adrianas Unterwäsche schnüffelt.
Snifft, yes.
Ja. Und worüber sich Chris, finde ich, zu Recht beschwert bei Tony.
Ja, the fuck.
Ja.
Ja.
This guy. Und
er beschwert sich aber leider bei.
Wie meinst du?
Worüber Christopher sich zu Recht beschwert. Und er beschwert sich bei.
Tony.
Tony Soprano, ja.
Ja, aber sag dich doch.
Ach so, ich dachte, das habe ich nicht gehört. Okay. Ja. Ja, was auch ein Problem ist.
Ja, warum?
Naja, weil Tony Soprano nimmt sich dann mal Pauly zur Brust, woraufhin Pauly sehr wütend ist und sagt, erzähl es bitte nicht, was zwischen uns ist, lass uns miteinander besprechen, aber don't report it to the big man.
Ja, aber letztlich gibt es ja dann keinen Streit, weil es passiert was Seltsames. Über den sprechenden Fisch, über den singenden Fisch versöhnen sie sich wieder. Und das ist jetzt wichtig, bisschen, dass der singende Fisch, das ist quasi ein Callback auf Tonys Traum, dass in dem ihm ein sprechender Fisch mit der Stimme von Pussy Bompensiero begegnet, der immer Symbol ist für Pussys Verrat und aber auch für Tonys schlechtes Gewissen. Und gleichzeitig in der Serie ist der dritte Handlungsstrang, dass Angie Bompensiero Carmella, der sehr unglücklichen Carmella begegnet, eigentlich ist Carmella der dritte Handlungsstrang, und nochmal ein bisschen subtil Geld verlangt oder nach Geld, also sagt, sie hätte Geldprobleme.
Der Hund wäre krank, es geht ihr schlecht.
Woraufhin der Ton in einer wahnsinnig guten Sequenz zu ihr fährt, er ist unglaublich, er fährt zu ihr, schlägt mit einem Baseballschläger ihren Cadillac kaputt und sagt dann zu ihr, er hat ja Probleme mit Anger Management und so, aber er hat wirklich große Fortschritte gemacht und dachte, er möchte das auch tatsächlich gleich mal anwenden, diese Fortschritte. Und es wäre ihm auch gelungen, mit ihr in aller Ruhe zu reden. Und er tut's auch. Und er wollte ihr eigentlich nur sagen, wenn sie ein Problem hat, bitte nicht zu Carmella gehen, sondern direkt zu ihm. Aber dann hat er diesen Cadillac da stehen sehen. Genau. Tolle Sequenz.
Mhm.
Meine Lieblingssequenz in dem Dings ist, es geht auch um Carmella, die ist unglücklich.
Wünschst du dir eigentlich manchmal auch im Moment ein, das ist eine Riesenfrage, so zu sein wie Tony Soprano?
Nein, mich widert der völlig an.
Gut.
Nee, wirklich nicht. Gut. Ich habe Angst davor, dass es, ich habe vor jedem Moment Angst, wo ich denke, ich entdecke Parallelen zwischen mir und ihm. Und die wird's geben. Die gab es vielleicht in anderen.
Aber hast du never crossed your mind? So, dass, also auch im Zusammenhang mit diesen, was wo wir vorhin geredet haben, diese Verschwörungstheorien und oder wie sich manchmal Leute auch in der direkten Verwandtschaft benehmen, dass man so denkt, was würde Tony Soprano tun?
Das habe ich mir beim ersten Mal gedacht, als ich die Sopranos gesehen habe, aber ich glaube, da bin ich tatsächlich menschlich eine Stufe weiter mittlerweile. Ich bin überwiegend angewidert von Tony Soprano und auch übrigens auch ein bisschen von der, so gut ich sie finde, auch ein bisschen von der Serie zum Teil.
Mhm.
Fällt mir viel schwerer, das zu gucken, als es früher getan hat.
Ja.
Carmella ist unglücklich in ihrer Ehe, ist allein bei Melfi.
Da geht es eigentlich um die gleiche Frage.
Hm.
So, wie angewidert ist Carmella von Tony Soprano?
Ja, aber das ist doch sehr interessant, was dann passiert. Sie wird es gibt diese wahnsinnig tolle Szene, wo Carmella vorm Fleischregal steht und einfach starrt ins Fleischregal.
Ja, die Sekunden, bevor sie dann mit Angie Bompensiero
das ist brillant. Unglaublich gut.
Das ist unwahrscheinlich gut, das habe ich auch gedacht.
Ja, und letztlich bekommt sie aber einen eigenen Therapeut zugewiesen. Und das ist so ein bisschen älterer, gemütlicher, ne?
Der aber sehr ungemütlich wird für Carmella.
Ja, genau.
Der setzt sie echt ganz gut auf den Topf.
Also er wirkt ganz gemütlich. Ja.
Dr. Krakauer.
Ja, ja, der Mentor.
Krakauer, das ist Mercedes unter die Wurst.
Der Mentor von Dr. Melfi. Genau, und was sagt er zu ihr?
Naja, er nennt die Dinge beim Namen. Er sagt, so, er spricht es halt aus, ihr Mann ist bei der Mafia. Woraufhin Carmella, es macht was, dass es ausgesprochen wird. Da schüttelt sie es einmal so richtig.
Mhm.
Und er nimmt auch will auch kein Geld von ihr annehmen, weil es Blood Money ist. Und er sagt, es ist schön, dass sie zum Therapeuten geht, aber sie werden keinen Frieden finden, wenn sie nicht die Beine in die Hand nehmen und diesen Mann verlassen.
Und jetzt ist das Interessante, was das für einen Effekt hat.
Ja.
Nämlich?
Übrigens ist das auch das ist eine Second Opinion, finde ich übrigens, die sich da von einem anderen Arzt holt.
Absolut, ich glaube, so ist es auch gemeint.
Ja, genau. Es hat den Effekt, dass sie in der Decke eingewickelt auf dem Sofa liegt und von Tony etwas einfordert. Sie hat vorher getroffen den Dean, also einen...
Ja, den Dekan.
Dekan ist das richtige Wort. Eine Universität, wo sie gerne Meadow sehen würde, der sagen würde, es würde halt extrem helfen.
Meadow ist schon an der Universität.
Ach so, sie ist schon an der Universität. Ja. Aber worum geht's denn dann?
Um eine Spende.
Um eine Spende, aber was kriegt sie dafür?
Nix,
okay.
Nee, das machen Dekane, glaube ich, so in Amerika. Okay. Das ist das System. Das findest du auch hier manchmal bei Kitas und so. Die wenden sich an die betuchteren Eltern und sagen, wir brauchen hier einen neuen Spielplatz. Vielleicht haben sie ja Bock, irgendwie ein paar.
Okay, ich dachte, es wäre noch verbunden mit irgendetwas. Na gut, auf jeden Fall 50.000. Es geht um $50.000. Und das Schöne ist, da wird immer wieder in der Folge drüber geredet. Tony sagt, ich habe doch hier schon 5 gegeben, ich habe doch hier schon 10 gegeben. Dann sagt er sehr schön, Carmella, ich weiß zu viel über Erpressung. Das hat mir sehr gefallen. Ja. Im Grunde genommen nennt Carmella ihren Preis. Sie nennt ihren Preis. dafür, dass sie in dieser Beziehung mit Tony Soprano weiterlebt, sagt sie, pass auf, ich möchte, dass du diese 50.000 an den Dekan überweist. Ich habe es ihm bereits am Telefon zugesichert. Und er sagt, nee, das ist zu viel. Er sagt, doch, das musst du jetzt für mich tun. Und damit nennt sie den Preis dafür, dass sie ihn nicht verlassen wird. Das weiß Tony aber zu dem Zeitpunkt nicht. Sondern dass sie sich, das ist ihr Arrangement. Immerhin, er kann diese 50.000 liefern, damit die Tochter ein anderes Leben anfangen kann.
Und dann, das ist tatsächlich auch so der faustische Pakt, auf den sie sich einlässt. Und dann ist es doch aber so, dass die Folge harmonisch endet.
Ja, also sie gehen essen.
Sie ist damit quasi, sie hat eine Entscheidung getroffen.
Ja.
Und das ist wichtiger, als dass die Entscheidung richtig war, es überhaupt eine Entscheidung getroffen zu haben.
Mhm.
Auch wenn die Entscheidung moralisch falsch war. Aber das ist ja auch, da sind wir bei dem Sopranos-Grundding, du siehst den Charakteren immer wieder dabei zu, wie sie ganz kurz davor sind, irgendwie eine moralische Entscheidung zu treffen.
Ist ähnlich wie mit Christopher.
Ja.
Den Tony ja auch wieder zurückholt, Ende, was das, erster Staffel, ne, ja.
Übrigens meine zweite Lieblingsszene, nach Carmella am Fleischregal ist, Carmella steht draußen und telefoniert mit dem Therapeuten, was Tony nicht mitbekommen hat. Tony kommt in Unterwäsche raus mit dem Orangensaft und sagt, da ist mir zu viel Fruchtfleisch drin. Und sie so, du magst es doch mit Fruchtfleisch. Und er sagt so, aber nicht mit viel, sondern mit Some Pulp, ja.
Und dann
wirft sie ihm einfach das Telefon rauf.
Herrlich, herrlich.
Und man möchte eigentlich das Telefon aufklauben und ihm nochmal an Schädel werfen.
Ja.
Für diese unglaubliche Unverschämtheit.
Das hat mich unglaublich an meine Kinder erinnert, wenn die ankommen, das ist das falsche Schokomüsli.
Das gibt es übrigens nochmal, das wird nochmal gespiegelt in der Folge oder vorher quasi kommt es vor mit Adriana, als Christopher ihr die neuesten Schuhe. Also
Jimmy Schuh, ja.
Ja, genau. Und sie sagt, ich habe keine 10.
Mhm.
Meine Schuhgröße ist.
Ist auch sehr lustig, dass das wiederholt.
Dass bei Pauli
genau das Gleiche passiert.
Ja.
Dass wahrscheinlich alle denken, my wife's a perfect 10.
Mhm. Trotzdem glaube ich, jetzt muss die Sopranos mal so ein bisschen so insgesamt, ich weiß nicht, wie es weitergeht, aber ich finde, jetzt müssen sie gesamtplottechnisch mal ein bisschen in die Gänge kommen.
Bernie, jetzt kommt eine meiner absoluten Lieblings-, wir steuern drauf zu, ich weiß nicht, ob es schon nächste Folge ist, aber es kommt ein Pferd ins Spiel, Bernie.
Ja? Okay, ja, it rings a bell.
Mhm.
Jetzt, ich finde, wir treten ein bisschen Wasser gerade, was okay ist, zu dem Zeitpunkt, aber jetzt muss man langsam mal ein bisschen.
Ich muss sagen, ich mag so Folgen wie die letzte sehr.
Ja. Ich fand es auch ganz gut, aber trotzdem, ich brauche jetzt den Gesamtzusammenhang wieder mehr. Okay, gut, das war's für die heutige Sendung.
Ja.
Wir sind dann da. Benennen wir dann, weißt du, Rüdiger, wir machen einen Umbruch. Wir gehen auch in den Widerstand.
Ja.
Wir gehen in den Widerstand.
Fußball.
Fußball, ja. Wir benennen die nächste Sendung nicht mehr nach unserem Spieltag. Wir sagen nicht mehr heute Spieltag irgendwas, sondern.
Bernie, soll ich einen Downbreak machen überhaupt? Irgendwie nicht, oder? Oder ich mache nur noch was zum Nagelsmann. Nur noch.
Ja, wir machen
aber
nur
irgendwie
noch.
Downbreak, ich irgendwie.
Nee, wir machen keinen Downbreak mehr. Es gibt nur noch Nagelsmann.
Gerne wieder nach Corona und alles, aber irgendwie.
Ja, wer weiß.
Aber wer weiß.
Ja. Ja. Wir gehen in, der Widerstand.
Ja. Übrigens, die anderen Dresden-Spieler sollen auch nicht erfreut gewesen sein, dass zwei ihrer Kollegen positiv waren. Also es ist nicht alles so, dass sie denken, naja, mein Gott, ich bin jung, ich bin fit, kein Problem. Ich meine, das sind auch Profisportler. Die machen sich vielleicht, jetzt kommt noch ein Riesenthema, aber.
Du machst nochmal ein Fass auf zum Schluss, ne?
Die machen sich auch Sorgen. So, damit möchte ich enden. Auf Wiedersehen.
Mit Sorgen möchtest du enden?
Mit Sorgen.
Okay, go ahead.
Max Giesinger will Konzerte geben in Autokinos, Bernie.
Jetzt packst du die einen nach dem anderen aus.
Ja, ich gucke jetzt nochmal auf meinen Zettel, Bernie.
Ja, hast du noch was du loswerden willst?
Ja, Sascha Lobo und Social Meltdown. Nee, das erzähle ich beim letzten Mal.
Na, bitte, du schreibst dir mal Sachen auf und dann kommst du
zu Wort. Ich komme ja nicht dazu.
Wir haben 90 Minuten ist unsere Trennlinie.
Also, du hast noch von meinem Onkel erzählt habe, ist, wie gehen wir damit um als Familie? So, was macht man jetzt mit so einem Onkel im Widerstand? Und ich hatte vorher was gelesen von Sascha Lobo, die andere Freundin, die auch gedanklich im Widerstand ist, die macht das ja eher so auf Social Media. Und dass man. Die Frage ist auch, wie man damit umgeht. Wenn man auf Social Media direkt auf der öffentlichen Plattform daneben geht, äußert er die Theorie, dass da viele so in die Trotzreaktion gehen. Also nochmal. Und was vielleicht nur so ein kurzer, schwacher Moment war zu posten, was ich glaube nicht an Corona oder ist alles halb so schlimm oder ich poste mal hier so ein Wodak-Video oder sonst was. So, dass das ein sehr schlechter Moment war, aber dass, wenn man darunter kommentiert, dass man die Leute darauf so festnagelt und dass dann viele leider so die Flucht nach vorne wählen und sich noch weiter verstricken in Verschwörungstheorien. Und weshalb ich zum Beispiel mit dieser Person, also mit dieser Freundin, nicht auf Social Media dann darüber rede. Obwohl es natürlich auch manchmal gut ist, auf Social Media darüber zu reden. Und weil auch andere Leute mitlesen und dagegen zu gehen und dagegen zu argumentieren. Aber bei einem Verwandten, mit dem man bis jetzt nur telefoniert hat, ich weiß nicht, wie man dagegen sehen soll. Das war meine Notiz, Sascha Lobo, Social Meltdown.
Was hat das alles mit Sascha Lobo zu tun?
Dass Sascha Lobo diese Theorie gesagt hat, dass das
statt wer mit dem Rücken zur Wand steht, ergreift die Flucht nach vorne.
Ja.
Okay. Also hast du mit deinem Onkel telefoniert?
Nee, aber wir telefonieren auch so nicht. Also ist jetzt niemand, mit dem ich wahnsinnig viel Kontakt habe, ist jetzt jemand, den man zu Familienfeiern sieht, der so ein bisschen immer so mein Vorbild war, als ich noch ein Kind war, war immer mit Abstand der Lustigste, war auf allen Familienfeiern. Der hat immer die Gitarre in die Hand genommen und hat dann ein Jäger aus Kurpfalz in 30 verschiedenen Sprachen gesungen. Oder hat viele Witze gemacht, wo ich jetzt erst später rausgekriegt habe, ja jetzt erst nicht, aber dann einige Jahre später rausgekriegt habe, dass das auch geklaute Otto Walkes Witze waren. Also da hat er sich schon so ein bisschen entzaubert gehabt.
Du, den kenne ich vielleicht.
Den Otto Walkes?
Nein, mein Onkel. Dein Onkel.
Nein, das glaube ich nicht.
Doch, vor allem, weil ich kenne auch einen Späßel von mir, der singt auch dabei den Jäger aus Kurpfalz. Das ist ein riesener Partyknaller bei uns.
Siehst du, dann ist das wahrscheinlich auch geklaut.
Ja, nein, ich glaube, den kenne ich.
Den kennst du?
Ja, ich glaube, das kenne ich. Das ist ein ganz pfundiger Kerl ist das. Ja. Ich mag den richtig gern, dein Onkel.
Du, ich mag ihn ja auch.
Ja.
Aber er ist halt am Widerstand.
Ja, aber ich kann es total verstehen. Ja. Weißt du, was ich dir sage, Rüdiger? Ich sage, dass dieses Corona, das ist eine Erfindung der Getränkeindustrie.
Oh, bitte. Ausfäden, aus.
Das war Brennerpass.
Alles nur für Massengeschmack. Wie dumm.